Und wusstest du, dass Jacoby Shaddix nicht nur Schlagzeug oder Bass, sondern auch Klarinette gespielt hat früher?
Jetzt bei Papa Roach? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich wäre jetzt mindblown gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, der spielt auch Klarinette. Und jetzt hör mal ganz genau bei dem Track in der Stelle mal rein, da ist die Klarinette. Ich dachte, wow, das habe ich noch nie gehört, diese Klarinette, Alter.
Hallo Leute, Kerngeschäft, Folge Nummer 8. Wir sind wieder da, der Lin und ich, heute mal alleine. Lini, wie geht's dir?
Ja, richtig, wie sagt man, muckelig, heimisch, wir beide nur, niemand anderes.
Endlich mal
romantisch,
unter uns.
Amore, unser altes Thema ist wieder da.
Ja. Großartig. Ey, guck mal, jetzt habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie ich denn jetzt ganz elegant in diese Folge einsteige und dann habe ich einen Blackout. Ist aber auch egal, das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin.
Was wollte ich denn sagen? Ach ja, genau. Na, sag du mal.
Du wolltest die große Neuigkeit ankündigen, die anscheinend mehr Leute interessiert hat, als du gedacht hättest.
Ach fuck, ja genau. Ja, das war es, was mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Leute, es ist passiert. Keiner hat es erwartet, auch ich nicht mehr, aber ich habe Internet.
Ich würde jetzt an dieser Stelle eigentlich einen Fake-Applaus einblenden, wenn ich das jetzt könnte, aber ich kann es leider nicht.
Ja, ist auch ist auch Quatsch. Aber es ist, ja. es ist passiert und jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wir haben in der letzten Folge war ja der Jan Euler dabei und in der
genau.
Folge davor war der Rodney.
Genau.
Und da wir ja die Jan-Folge haben wir relativ kurz nach der Rodney-Folge aufgenommen. Und das heißt, das war noch kurz bevor der Techniker kommen sollte. Und dann ist nämlich was Witziges passiert. Der Techniker kam einfach nicht. Am 22.
Also,
August.
Der war gar nicht da. Also
nö,
es gab
der war
irgendwie
gar nicht da.
So. Gab es auch keine Nachricht so von wegen, ja, ich habe heute. Nee, heute habe ich keinen Bock. Oder so?
Naja, also es ist. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das kennen, ob sie schon mal Stress mit ihrem Internetanschluss hatten. Ich wünsche es keinem, nachdem ich diese Tortur jetzt ganze 10 Monate durchgezogen habe. Aber du hast halt so einen Link und dann klickst du da drauf und dann kommt dann halt so eine Benachrichtigung, wann denn der Techniker ankommen könnte und wie viele Kunden noch vor einem sind. Und aus 4 wurden dann 2 Kunden und dann, planmäßig wird er bis zum Ende des Tages dann halt kommen. Was halt eine sehr allgemeine Aussage ist, wenn es halt kurz nach 12 ist und
der
Tag bis 6:30 geht. Naja, und das endete wirklich damit, dass wir irgendwie, ich glaube, 20.30 Uhr hatten und wir die Nachricht bekommen haben, dass man anscheinend unser Haus nicht gefunden hätte und uns auch nicht telefonisch erreichen konnte. Was halt völliger Schwachsinn ist, weil wir halt direkt an der Kreuzung in einem noch nicht mal versteckten Wohngebiet wohnen. So, das ist halt, und vor der Tür, ich habe das direkt noch nachgecheckt, vor der Tür ist wirklich das Straßenschild und direkt über der Tür ist auch die Hausnummer. So, ich sag jetzt extra nicht, welche Straße es ist, aber
doch, komm, lass dich doxen, Mike. Warum nicht?
Nein, ich habe Angst, dass irgendjemand Kabel zerschneidet oder so, nur um mich abzufucken. Ich bin so happy, dass es jetzt läuft. Naja, und dann hatten wir ganze, ich glaube, 3 Termine noch und heute Morgen war es dann endlich soweit, nachdem man, glaube ich, 2-mal noch den Bürgersteig aufgemacht hat. Ja, also meine Instagram-Followerschaft hat das ganz gespannt verfolgt, weil ich das auch alles sehr schön wie in so einer Soap eigentlich dokumentiert habe. Und ich dachte, das erzähle ich hier auch nochmal groß und breit, weil mich darauf auch einige Leute noch angesprochen haben, dass sie es ja nicht glauben können, wie lange ich denn ohne Netflix und Co. auskomme.
Ja, aber ja. Aber viel schlimmer, und das war ja immer das Problem, wir wussten ja nie, wie gut läuft das mit dem Podcast hier, da wir ja alle an verschiedenen Orten sitzen und das alles über eine Plattform im Internet produzieren. Und da war immer dann so ein bisschen so, ist der Mike noch da? Und mal so ein Ausfall und so. Ne?
Das ist. Ja, das haben wir doch bei der einen Folge hier bei, wann war das denn? Bei Thank You for the Music, oder nicht? Als wir beide dazu Gast waren.
Ja.
Als ich dann festgestellt habe, als ich dann quasi von meinem Arbeitszimmer ins Wohnzimmer gegangen bin, um da unseren Schnellstarter-Router, der immer mit Datenvolumen ja aufgeladen ist, um den da anzuschließen, weil da ja auch dann irgendwie unser Fernseher und so, also der ruft dann ja auch so das TV-Programm ab, dafür reicht es noch. um den da anzuschließen, war es halt leer. Das ist mir halt auch mitten in der Folge passiert.
Stimmt, das hast du noch erzählt, am Ende des Podcasts, ja. Also als wir dann aufgehört haben aufzunehmen. Ja, das war eine knappe Kiste, aber ich finde an dieser Stelle, liebe Telekom, ne, Gruß an euch, aber ne, ist doch Telekom, oder Mike? Nicht, dass ich jetzt den Falschen angreife, aber liebe Telekom an dieser Stelle, Usability-freundlich, ja, oder User-freundlich oder Customer-freundlich, wie man das so schön nennt, ist das nicht.
Nee, euer Sponsoring nehmen wir nicht an.
Okay, vielleicht doch, aber auch nur mit starker Nachverhandlung, würde ich sagen.
Ihr Füchse.
Füchse, sehr gut.
Füchse.
Ja.
Ja, ey, und ich fahre ja jetzt für 2 Wochen in den Urlaub. Darum sind wir jetzt notgedrungen in der Situation, dass wir diese Folge auch einfach mal vorproduzieren. Das heißt, wir sind nicht tagesaktuell. Und ich habe mir jetzt gerade auch nochmal überlegt, ob ich nicht so ein paar coole Witze reiße, was denn dahin alles passiert. Das hatte ich ja auch gerade dir noch angeteasert, dass ich das vorhabe. Und dann fiel mir aber ein, dass so Witze wie, Xavier Naidoo hat halt schon wieder irgendwie die nächste schräge Theorie am Start, nachdem er heute oder gestern oder wie auch immer verbreitet hat, dass dieser, weil heute ist ja der Alarmtag.
Ja, heute ist der Alarmtag, genau.
Genau, daran könnt ihr jetzt wahrscheinlich zurück datieren, wann wir denn heute diese Folge aufnehmen. Aber das wäre ja auch nur, weil die Bundesregierung ja plant, dass man dadurch die Erweckung des Geistes oder so, dass das halt unterbrochen würde.
Ist der so tief, also pass auf, ganz, ganz offen, ich habe mir das mit dem Thema mit ihm und auch dem unserem Veganer hier noch gar nicht durchgehört. Also ich bin da überhaupt nicht drin im ganzen Thema, wie krass die da drin sind. Ich weiß, dass der Attila Hildmann ein bisschen sehr bekloppt ist. Aber der Naidoo ist ja noch mal eine Schippe obendrauf.
Ja. es ist unfassbar. Und ich frage mich halt auch, woher wissen die das eigentlich alles?
Keine Ahnung. Ich wüsste, also entweder das? Also ist das so ein, wirklich, das ist selber sich überlegen. Vielleicht, und das ist jetzt ein weiter Stretch, möchte er auch mit dieser ganzen, weil er jetzt natürlich die ganzen Schwurbler, wie ich es so schön nenne, mit sich hat, möchte er auf sein nächstes Album schon mal Promo machen, kann ja sein. So von wegen so, wenn ich mir jetzt genug coole Leute hinter mich quasi aufstellen lasse und dann ein Album droppe, dann gehen die auch alle und kaufen das, weil die so cool mit mir sind, so im Endeffekt. Könnte ja sein. Ey, es gab schon verrücktere Sachen für eine Album-Promo, ne? Weiß man nicht.
Ja, kennst du zufällig diese Mockumentary von Joaquin Phoenix, wo er, ich glaube, die heißt I'm Still There oder so? Da hat er sich für eine gewisse Zeit, ein paar Monate als er ist halt sehr runtergekommen und hat auch gesagt, er würde eine Gangster-Rap-Karriere anfangen oder so.
Was?
Und ja, ach, kennst du das gar nicht?
Nee.
Aber ich muss mal kurz versuchen, das zusammenzufügen. Also irgendwie zog, es ist halt vor ein paar Jahren gewesen. Er hat sich dann aus dem vermeintlich aus dem Filmgeschäft rausgezogen und wollte halt irgendwie was anderes machen, das würde ihn alles ankotzen und so. Und ich meine, wer Joker gesehen hat, der und mitbekommen hat, wie der halt so ein bisschen tickt, der weiß, dass der halt auch echt krass drauf ist. Und er hat halt in dieser Mockumentary, ist es ja dann, sieht man, wie er halt auch irgendwie Adam Sandler irgendwie anschreit und er würde ja nur Scheißfilme machen und er soll gefälligst irgendwie aus seinem Leben verschwinden und ist dann irgendwie auch bei der Tonight Show oder so und hat dann so einen krassen Vollbart und sieht so aus, als wenn er nichts anderes gemacht hätte, als sich den ganzen Tag zu besaufen und so. Und das ist halt, und alle haben halt gedacht so, Alter, was ist denn los mit dem? Das kann doch nicht wahr sein. Und am Ende war das einfach auch eine Promo für irgendwie einen Film oder so. Aber das ist halt komplett nach hinten losgegangen. Ach,
krass, Alter.
Ich fände es so witzig, wenn Xavier Naidoo auf einmal, weiß ich nicht, so ein Video veröffentlicht und sagt so, ja, ich habe hier mich mit Attila Hildmann zusammengetan und eigentlich wollte ich die alle nur entlarven oder so. Also es wird niemals passieren, weil das so
ich wollte gerade sagen,
ist der Typ nicht. Und ich glaube, der Zug ist auch abgefahren.
So aber, tief wie drinstecken auf jeden Fall. Um Gottes Willen. Aber wie gesagt, es gab schon komischere Aktionen für Albenpromos, glaube ich. Also, und weiß ich sogar. Also es ist halt, das ist halt, glaube ich, da sind wir noch erst nur so ein bisschen, so eine bisschen Telegram-Gruppe gründen und da halt coole Sachen reinschreiben. Da sind wir noch ganz unten angekommen im Endeffekt.
Ich meine, am Ende kannst du ja auch einfach dein Instagram-Profil, kannst ja alles löschen und dann nur noch schwarze Profilbilder machen. Ich habe das mal mit meiner damaligen Band gemacht, da haben wir das auch so, ich glaube, irgendwie ein Fragezeichen oder so als Profilbild gemacht. Jetzt überlege ich, ob wir das wirklich gemacht haben oder ob das nur eine beschissene Idee war. Aber ich glaube, wir haben das auch gemacht.
Beschissene Idee im
Sucho. Nein, das haben wir sogar gemacht, aber es hat halt keinen interessiert. Ja. Wir waren davon ausgegangen, dass das so, alle denken sich, wow, was geht da ab?
war wortwörtlich eine Schnapsidee.
Die ja, das war eine richtige Schnaps. Eine von vielen.
Ja.
Ja, aber ey, wenn ihr diese Folge halt hören werdet, wenn sie halt rauskommt frisch, dann werde ich in der Zeit höchstwahrscheinlich gerade am Gardasee chillen. Und,
boah, krass.
Freue ich mich auch drauf.
Gönne ich dir.
Danke.
Gönne ich dir wirklich. Ich denke, ich werde meine Zeit damit verbringen, weiter von meinem geschätzten Chef irgendwelche Sachen zugeworfen zu bekommen und natürlich diesen Podcast irgendwie weiter am Laufen zu halten.
Stimmt.
Und den anderen Leuten auf den Sack zu gehen, die mit da involviert sind. Viele Grüße hier an die liebe Julia Strücker und unsere beiden Kollegen Mike und Jonas. ja, aber wir wollen, wie gesagt, wir machen ja jetzt diese Folge, damit nicht eine Unterbrechung im Fluss ist, sondern damit die Leute weiter diese Gespräche mit verfolgen können und genießen können.
Ja, und danke fürs Zuhören. Das war die Holiday-Special-Folge
vom Genau, Freundes alles klar. Wir hören uns in 2 Wochen auf Wiedersehen.
Nein, also, bei allem, was 2020 so schiefgelaufen ist, gibt es ja doch das eine oder andere, kann man sagen, dass das erfreulich ist, wenn irgendwie ein Album 20 Jahre alt geworden ist? Also, als ich das vernommen habe für mich, habe ich mich eher schlecht gefühlt, weil es mir sehr lange und weit weg vorkam.
Weißt du, Mike, ich finde, das ist das erste Mal, dass ein Jubiläum eines Albums wirklich, oder dass ein Jubiläum bei Alben dann doch so schön ist mitzuerleben. Weil irgendwie alle anderen Alben, die irgendwie ein Jubiläum geschlagen haben oder bis jetzt, habe ich immer das Gefühl gehabt, da habe ich keine Verbindung zu. So, ne? Mhm. Dass du schon mal ältere Alben hast, ja, hier Metallica Black Album, 20 Jahre, ja, wie alt war ich denn da? Ja, 10 oder so, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
das klar. Ist das erste 20er Jubiläum bei 2 Alben, wo wir quasi voll mittendrin sind oder voll mittendrin waren, als es quasi rauskam, den Peak hatte, und das ist schön, sowas mitzuerleben einfach.
Ja, und ich möchte, also ich nehme den Witz jetzt nicht vorweg, den will ich leider später erst droppen, aber wir werden an einen Punkt in dieser Folge kommen, wo du realisierst, dass auch noch andere Alben 20 Jahre alt geworden sind, die vielleicht nicht minder spektakulär sind als, und jetzt werden wir sie nennen, Hybrid Theory von Linkin Park und Infest von Papa Roach.
Damn.
Die wir uns jetzt auch noch beide irgendwie auf Schallplatte gekauft haben, weil wir dachten, das wäre eine tolle Idee, extra die Schallplatten als statt die CDs in der Hand zu haben, wenn wir ein cooles Foto davon machen.
Ja, wenn ihr das Foto übrigens sehen wollt, geht auf unsere persönlichen Instagram-Profile.
Ja, genau. Da solltet ihr ohnehin mal drauf gehen.
Also wenn nicht jetzt, wann dann quasi? Wenn ihr seht, dass wir da ganz toll mit unseren Schallplatten stehen.
Ja, wenn demnächst wieder was bei mir kaputt geht, dann werde ich das auf jeden Fall auch dokumentieren.
Mach das bitte genauso wie auf dem Bild. So eine Rute in der Hand oder so.
Ja, ey, ich habe die beiden Platten vor mir. Und tatsächlich ist es, es ist wirklich ein bisschen bizarr, weil wenn ich jetzt an Hybrid Theory, aber auch an Infest denke, dann denke ich jetzt nicht unbedingt an Schallplatten, sondern tatsächlich an CDs. Und ja, man kann das auch ganz dumm darin begründen, dass ich glaube im Jahr 2000 einfach auch die CD-Verkäufe am höchsten waren.
Ja.
Also mehr wurde da nicht verkauft. Danach ging es dann wieder runter, bis dann halt auch Streaming-Dienste und so kamen. Naja, aber sie sind auf jeden Fall ganz hübsch anzusehen. Lenny, du hast, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle visuell gezeigt, welches Album dir mehr am Herzen liegt, aber vielleicht könntest du ja mal
was visuell erzählen. An welchem? Ach, an einem, okay, ja, nein. Also, ja, was heißt mir mehr liegt? Also, ich habe mit beiden Alben auf jeden Fall Verbindungen und Erinnerungen, aber natürlich Hybrid Theory hat da natürlich einen ganz anderen Stellenwert bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir beide heute so ein bisschen die jeweilige Position und das jeweilige Album verteidigen werden, ne? Also ich mein Hybrid Theory und du dein Infest im Endeffekt.
Ich mein Infest, ja. Wir haben im Vorfeld auch die Morco-Community mal gefragt und haben Ja, einfach mal in die Runde gefragt, ey, welches Album gefällt euch denn besser? Also sowohl in Umfragen, wo man einfach nur was anklicken musste und auch durch Kommentare. Und ich glaube, sowohl als auch hat gezeigt, dass die Leute halt Hybrid Theory viel geiler finden, glaube ich, als
Infest.
Habe ich aber auch nicht anders vermutet. Und man sieht es auch an den Verkaufszahlen. Bis heute, wenn Wikipedia nicht lügt, dann wurde Hybrid Theory 27 Millionen Mal weltweit verkauft. Das ist ganz ordentlich. Und Infest, glaube ich, nur 7 Millionen Mal.
Unterschied, also 20 Millionen Unterschied im Endeffekt, oder?
Krass, ne?
Das ist Vierfache von dem.
Heftig, wirklich. Wobei man es natürlich auch sagen muss, aus einem traurigen Anlass hat das Album in den letzten Jahren auch noch mal einen kleinen Push bekommen.
Klar.
Das kann man jetzt natürlich auch nicht,
Nein,
muss man an der Stelle halt auch noch, genau. auch noch benennen, aber das ist halt so, wie es war oder ist. Komm, lass uns doch mal einsteigen. Womit möchtest du denn anfangen?
Boah, womit möchte ich anfangen? Mit meiner persönlichen Verbindung zu dem Album, würde ich sagen. Ich finde, das ist immer ein ganz guter Aufhänger, damit man sich mal in meinen Kopf hineinversetzen kann. Mhm. Ob das jetzt so gesundheitlich förderlich ist, sich das auch also ich bin jetzt kein Idiot, aber ne, das wäre jetzt mal dahingestellt, aber nein, aber ich finde, das ist ein guter Aufhänger, um dann mal zu gehen. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt hatte in einem anderen Podcast, also in einer anderen Folge von uns. Mein erstes wirklich Rock-Album und auch so das erste Album, was ich mir wirklich selber gekauft habe, war ja Meteora. Und das zweite Album von Linkin Park. Einfach dadurch geschuldet, dass ich einfach jung war zu dem Zeitpunkt und glaube, das war irgendwie ein paar Jahre nach Hybrid Theory und Meteora stand halt überall in den CD-Regalen. Und das war für mich damals so eine Offenbarung. Also allein dieser Sound, dieses Rock, aber auch Rap und aber auch teilweise so Elektrozeugs und dann sehr, ich sag jetzt mal, sehr persönliche Texte, so, auch wenn man vielleicht nicht das beste Englisch gesprochen hat, man hat irgendwie schon verstanden, was die Truppe da von sich gegeben hat oder was sie mit transportieren wollte. Mhm. Und dann habe ich dieses Meteora-Album rauf und runter gehört und jetzt habe ich ganz viel über Meteora gesprochen. Und dann kam ein Kollege und hat mir irgendwie so 2-3 Songs von Hybrid Theory noch geschickt. Also damals war das dann so, ich hatte dann diesen Billo MP3-Player mit 236 MB. Das muss man sich doch mal wegtun, wie klein dieses Ding war im Endeffekt. Und hat mir das dann geschickt, das habe ich mir damit draufgepackt. Und das waren damals Points of Authority, klar, In the End und With You. Und das war so, ne, wenn du die ganze Zeit Meteora hörst und du kannst die Songs irgendwann auswendig und dann kommt noch mal von der gleichen Band, die du schon so feierst, Zeug, was älter ist, ja, was du noch nicht kanntest und du kriegst diese 3 Songs, denkst so, boah, Alter, ist das krass. Junge, ist das krass, dieser Sound. Und der ist schon, das sind ältere Songs, das Album habe ich noch nie gehört, aber ich will das jetzt hören, weil diese 3 Songs schon so krass und so aussagekräftig waren. Und dann geht man dahin, dann will man mehr hören. Dann hört man Crawling, dann hört man Paper Cut, dann hört man, ne, also es sind so viele, Pushing Me Away, es sind so viele gute Songs auf diesem Album drauf einfach. Und das muss man sich vor Augen führen, das ist das Debütalbum dieser Band. Ne, das haben die vorher als Demo aufgenommen, haben das an zig Record-Labels geschickt, um das irgendwie, ja, kann uns irgendwer bitte signen, so nach dem Motto. Und haben das, glaube ich, also ich bin nicht ganz drinne, aber ich glaube, gar nicht so viel an dem Songwriting noch großartig geändert, aber klar, in der Produktion. Ey, und dann musst du dir vorstellen, es war so definierend, dieser Sound, das gab's noch nicht. Also selbst Bands, die in diesem Genre irgendwo sitzen, nennen jetzt Korn, die es ja seit 92 schon gab, oder Limp Bizkit oder wie sie alle heißen, aus diesem, ich sag jetzt mal, New Metal, Alternative Metal Bereich, hatten ja keine Verschmelzung solcher Sachen wie Linkin Park. Klar könntest du jetzt sagen, Limp Bizkit hatte auch einen DJ, Limp Bizkit hatte auch Gerappe, aber Limp Bizkit war halt irgendwie anders. So.
Ja, Limp Bizkit hatte, also vor Chocolate Starfish, was ja auch in dem Jahr rausgekommen ist, hatten die natürlich vorher noch Significant Other und $3 Bill Yards. Klar, da hattest du natürlich auch die Rap-Parts und so drin, aber Limp Bizkit war halt schon eher immer so ein Ticken mehr Hip-Hop. Und wenn es halt hart wurde, dann so richtig hart.
Genau.
Während Linkin Park halt eine sehr interessante Mische halt raus und rein und rausgebracht haben, die halt auch anders war und natürlich auch zwei Sänger hatten. Ne? Das ist ja auch, klar. Ist auch etwas, was jetzt nicht unbedingt so gängig ist und war.
Genau, und das ist ja, ich sag mal, die Stimme von Chester Bennington ist ja auch so eine Stimme, die, also das ist die Stimme einer Generation, wenn ich es einfach mal so nennen möchte. Also ich das ist so, boah, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das eigentlich fast gar nicht zu greifen, diese Aussage oder dieser Gedanke dahinter, weil das ist, gibt so viele andere große Musiker, wo gesagt wird, so, boah, das ist jetzt die Generation, ja, sei es jetzt mal irgendwie Metallica, die jetzt auch eine ganze Generation geprägt haben, Black Sabbath, das sind alles so Stimmen, Ozzy Osbourne, James Hetfield, Stimmen einer Generation, sag ich jetzt einfach mal, und das ist im Endeffekt Linkin Park für die Generation der Anfang 2000er Teenager, ne, die Millennials, wenn du es so nennen möchtest.
Und ja, total, total.
Nenn mir mal bitte, also, wir haben ja gerade gesagt, wir haben ja über unsere persönlichen Profile gefragt, sei es in der Abstimmung oder sei es wirklich mit Kommentaren. Und nicht jeder hat kommentiert, aber es haben halt sehr viele bei mir zum Beispiel auch gewotet für Hybrid Theory. Und wenn ich mir die Leute angucke, ich kenne viele davon sehr persönlich, also viele davon persönlich, das sind so viele Facetten von Menschen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das sind nicht alles nur Rockfans oder das sind alles nur Hip-Hop-Fans oder so, ich nenne sie jetzt, ja, irgendwie so, oder Metalheads. Nein, das sind wirklich Leute, wo ich weiß, die kommen aus ganz verschiedenen Lagern, aus ganz verschiedenen Einflüssen im Endeffekt, auch ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen, die sich alle auf dieses Album halt auch beziehen können, ne? Die alle so viele Songs und Erinnerungen damit teilen können, das ist halt Wahnsinn, denke ich. Das spricht auch im Endeffekt am meisten für dieses Album, finde ich. Das ist so das Größte, was das Album hat.
Auf jeden Fall. Und man darf hier auch nicht vergessen, welche große Rolle wahrscheinlich auch MTV und
hierzulande
auch Viva gespielt haben. Du hast ja gesagt, du bist quasi ab Meteora erst eingestiegen. Bei mir war das tatsächlich ab One Step Closer, also ab der allerersten Single von dem Album. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich war da, ich müsste ja 9 Jahre alt, aber habe halt beim Hausaufgaben machen, ich hatte coole Eltern, die mir schon einen kleinen Fernseher in meinem Zimmer erlaubt haben damals. Und bei mir lief halt wirklich rauf und runter MTV. Und es gab zu der Zeit ab 14 Uhr, glaube ich, MTV Select. Und da konnte man halt, also es wurde halt moderiert und da konnte man halt sich einen Song wünschen. Und da liefen einfach im Wechsel One Step Closer und dann aber auch natürlich Last Resort und halt auch Eminem hier, ja, klar, Slim Shady und sowas. So, das war halt genau diese Zeit so. Und ich weiß es noch sehr gut, dass einfach auch jeder in meiner Klasse oder in der Schule, was man so mitbekommen hat, jeder ist halt steil darauf gegangen. Ne? Und das ist halt in irgendeiner Form hatte das so eine Qualität, die ich mir irgendwie heutzutage auch schwer noch vorstellen kann, wie viele Leute das wirklich betroffen hat. Also so diesen Sound, ne? Also irgendwie war das damals so Rockmusik. Also das Thema war jetzt nicht wieder groß aufmachen, ob der Rock jetzt tot ist und damals halt nicht, weil das war halt einfach so. Aber ja, irgendwie ist das, also spätestens bei In The End auch, hat das einfach auch jeder abgefeiert. So.
Absolut.
Das lief halt auch im Radio und alles.
Ne? Absolut, ne? Und alles, was danach kam, alleine Meteora, war ja auch nicht weit weg von einfach Instant Classic, so, ne? Also so das Album kam und so, ja, geil, Alter, Somewhere I Belong, Numb. Also es ist halt, das war ein Vorreiter quasi für das, was noch kommen mag im Endeffekt. Alle haben das so so miterlebt im Endeffekt. Und es ist halt immer auch schwierig, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, also dieses Bild, wir sind jetzt in der Generation, wir haben das alles mitbekommen. Das ist gerade im MTV, du hast Bravo, die Bands wurden da gezeigt, ja. Aber ganz so blöd jetzt, das ist ja Jugend-Popkultur, das ist Popkultur, jugendliche Popkultur. Die waren überall. Das, was heute keine Ahnung, ein Apache ist oder ein
Capital Bra,
Summer Jam und Casey Rebel, keine Ahnung, so viele Hip-Hop-Künstler. Das war damals normal, dass das da lief. Und wenn man auch, ne, das ist einfach, das kann man sich heutzutage, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, jeder, der jetzt in der Generation auch lebt, quasi dem Alter, wie dem wir uns damals befunden haben, jetzt ist, die würden das auch nicht nachvollziehen können. Warum war das damals so ein Ding? Warum war das so krass? Warum ist diese Musik, die ich jetzt nicht hören würde, damals so ein Ding einfach. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Hattest du auch Bravo oder Yam oder Yam? Also ich hatte vorhin mit meiner Freundin eine kleine Diskussion, ob das jetzt Yam oder Yam heißt. Ich habe sie mal Yam genannt. Hattest du auch Poster davon hängen? Also ich weiß es nämlich ganz genau, dass ich ein Papa Roach, ein Slipknot, Linkin Park auf jeden Fall auch. Was gab's denn noch? Also das waren halt so Bands, die gab's als Poster auch. Das war voll geil.
Ja, also ich war tatsächlich nicht so ein Zeitungsleser oder so diese Bravo-Dinger-Leser.
Ich auch nicht, aber es gab die Poster.
Ja, ja, klar. Aber das Ding ist halt, dieser Schritt quasi bei mir vom ich finde das geil und höre das bis ich trage das auch nach außen, war halt nochmal so eine zweite Phase. Und zu dem Zeitpunkt, als ich halt voll drin war, es einfach nur zu hören, war ich noch nicht so in dem Schritt, dass ich das auch nach außen hin zeigen wollte. Weißt du?
Okay.
Also das ist irgendwie schwierig zu verstehen. Du hast jetzt auch zum Beispiel gesagt, so boah, bei mir in der Klasse haben das alle damals gehört. So, ne? Und bei mir war so, bei mir hat das gar keiner gehört. Bei denen lief halt normaler Pop-Kram, was halt damals so in war, an Popmusik, ja, ja, ne? Und ja, Slim Shady oder Eminem war auch schon so ein bisschen zu Nische. Und für mich so als, ich nenne es jetzt einfach mal Außenseiter, war aber Linkin Park so eine, also war halt krass, so, ne? So, boah, alter Linkin Park. Aber das hat man trotzdem nicht gezeigt, so. Also ich habe das damals nicht gezeigt, warum auch immer, weil ich irgendwie meine Selbstfindung noch nicht gefunden, also mich selbst noch nicht gefunden hatte, meine Identität noch nicht gefestigt ist, was weiß ich. Aber ich hatte das gar nicht so. Aber ich weiß halt, dass ich mich auch Stunden um Stunden durchs Internet geklickt habe, um irgendwelche Infos zu Linkin Park oder Konzerte oder keine Ahnung, irgendwas davon mit aufzusaugen.
Coole Wallpaper für den Desktop-Hintergrund.
Boah, Alter, ich habe jetzt noch, das ist jetzt kein Wertwitz, ich habe vor einiger Zeit, ich habe früher immer meine Rechner, habe ich immer Backups gemacht von meinen Bildordnern. Und ich habe jetzt noch auf einer Festplatte, die ich halt in meinen aktuellen PC eingebaut habe, habe ich noch Ordner von dieser Zeit mit Bildern. Du willst nicht wissen, wie viel Fanmade Bildschirmhintergründe ich auf diesem, in diesem, auch nicht geil. Also, klar, Linkin Park und Limp Bizkit und cool, aber es ist cool, aber wenn du dir das jetzt anguckst, denkst du, boah, das fandst du, also ich glaube, das poste ich irgendwann mal auf meinem persönlichen Profil, um einfach mal zu zeigen, wie Banane das im Endeffekt ausgesehen hat. Aber ich habe das halt gesucht da, weil das war mir geil, boah, ich brauche mehr, Alter, ich muss quasi jeden Tag einen anderen Bildschirmhintergrund haben von dieser Band. Das ist ganz wichtig quasi.
Boah, weißt du, was ich mal gemacht habe, auch zu Linkin Park?
Was denn?
Das war tatsächlich das Hybrid Theory Artwork. Allerdings aus irgendeinem Grund habe ich das, also ich habe das halt nachgezeichnet und habe das irgendwie auseinander, also ich glaube, das war sogar im Kunstunterricht, also anderswo macht das gar keinen Sinn. Aber ich meine, ich habe das im Kunstunterricht gemacht, irgendwie musste man das immer abwechselnd zerschneiden. Also man hat quasi so Längsschnitte gemacht und zwischen dem Bild waren dann halt immer so, habe ich so grüne Balken gemacht, sodass man das hinter Gittern quasi hatte.
Oh, krass, Alter.
Und irgendwie, ja, das habe ich letztens noch in meinem alten Kinderzimmer gefunden. Das wurde noch so, nicht, wie heißt das, nicht eingeschweißt, sondern
laminiert.
Laminiert war das dann in meinem im Schrank, in meinem
mega,
alten Kinderzimmer.
Mega.
Und ich dachte so, Alter, ist das hässlich. Aber ich war richtig stolz, das weiß ich noch. Ich habe auch, wie hieß das denn jetzt noch? Früher hatte man doch so komische, diese Fensterfarben-Dinger.
Ja, Window-Color.
Window-Color. Da habe ich auch mal Linkin Park.
Nicht ernsthaft, hast du das
ja, voll geil. Boah. Das habe ich dann an meinem Zimmerfenster gehabt. Aber das Ding war halt, mein Zimmerfenster, es war halt unterm Dach und dann halt raus, so Richtung Felder. Das hat halt nie jemand gesehen, aber ich war halt super stolz.
Konntest zeigen, Alter, ich bin Linkin Park-Fan, ja. Ich habe tatsächlich später irgendwann mal in so einem komischen Sommerlager, haben wir mal irgendwann so scheiß T-Shirts, also weiße T-Shirts einfach bemalt. Und da habe ich das halt voll gemacht mit irgendwelchen Bandlogos und Albencover. Und da war halt auch irgendwie der Dude hier von dem Album mit drauf. Den habe ich aber mit so einem Textilstift halt gemalt, ne? Sieht da total lustig aus, weil ich auch Linkin Park falsch geschrieben habe drunter. Irgendwie nur Linken, also ohne das zweite I dann reingepackt habe oder so. Also es ist Bootleg-Merch quasi so. Das habe ich auch bestimmt noch irgendwo rumfliegen, das T-Shirt. Irgendwo im Schrank, ganz tief vergraben.
Boah, kennst du dieses Meme Link in Park? Mit Link von Zelda. Furchtbar.
Ja, okay, ja, das, ich muss, warte, da muss ich aber jetzt drauf eingehen. Es gab dieses komische Link in Park, mit was immer schlimmer wurde. Das hatten die in Bilddatei gemacht. Und kennst du den YouTube-Channel A Beautiful Morning oder irgendwie von diesen zwei YouTubern Link in Rap?
Nee.
Kennst du die? Das ist so eine Morning Show auf YouTube. Die gibt es schon ewig. Also wirklich ewig, diese YouTuber. Das sind so die OGs. Und der eine von denen heißt halt Link. Und die haben halt irgendwann mal wirklich den Witz, dieses Meme mit Linkin Park nachgemacht. Also die haben sich dann irgendwie in den Linkin Park gesetzt. Aber dieses Link in Linkin Park, dann war irgendwann Link in Linkin Park with Linkin Park. Und dann der Schluss war dann Link in Linkin Park with Linkin Park sitting in a Linkin Park, in Linkin. Diesen SUV. Da gibt's irgendwo ein Bild oder ein Video zu, das ist total abstrus. Aber da haben die wirklich die ganze Band rangekadert. Die saßen da wirklich alle mit denen in diesem SUV drinne und haben dieses Foto dazu gemacht. Super geil.
Wahnsinn. Ja, oder früher halt auf dem College-Blog alle Bandnamen, die man so kannte,
natürlich.
Unterschreiben, damit man halt auch nach außen hin zeigen konnte, dass man halt
ja, selbstgestaltete Cover,
Slipknot kennt.
Cover, ja, Alter, Slipknot war der coolste, Junge. Und dann musst du zeigen, ey, ich bin richtig gefährlich. Was mir gerade noch eingefallen ist, kennst du noch so Plattformen wie Clipfish, MyVideo?
Ja, sicher.
Erinnerst du dich?
Ja, klar.
Hier, ich oute mich jetzt mal gerade. Ich habe halt mindestens ein Jahr lang wie ein Abhängiger auf diesen Plattformen mir Anime-Musikvideos reingegeben mit Linkin Park. Dann hast du irgendwie so einen Kampf aus Geil. Naruto und dann wurde der mit Points of Authority zum Beispiel unterlegt. Oder in
das kenne ich, glaube ich, sogar.
Boah, und dann immer so, aber auch so Videobearbeitung, wo irgendwie, wenn dann bei In the End das Piano-Intro kam, ne? So schwarz-weiß mit so einem Foreshadowing auf den Kampf, was so passieren könnte. Und dann Cut. Und dann fängt's ja an, it starts with one und dann ging das voll los mit den Kämpfen und boah, Naruto und Dragon Ball und boah, das hab ich gesuchtet ohne Ende. Wirklich so richtig ein Jahr lang. Nach der Schule nach Hause, mich an den Familien-PC gesetzt und dann einfach nur diese Videos geguckt. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr.
Ich bin schon bei Staffel 7.
Ja, ohne Scheiß, ne? Vor allem, die gab es ja auch in Hülle und Fülle. Wenn du heute, also das ist ja, glaube ich, auf YouTube gar nicht mehr so ein Ding, weil einfach die Copyright-Geschichten da so reingrätschen. Aber
ja, ja.
Ey, wenn du damals irgendein so eine Band wie Linkin Park oder keine Ahnung was da noch, Breaking Benjamin oder was weiß ich nicht alles, so eine Band gesucht hast bei YouTube zu dem Zeitpunkt, vor ein paar Jahren noch, hast du halt selten ein offizielles Bandprofil oder Bandchannel gefunden, sondern nur diese EMVs oder wie die heißen, nur diese Anime-Music-Videos. Das ist total krass.
Ja, ja. Jetzt
mittlerweile sind die alle weg. Das finde ich voll schade eigentlich. Weil ich könnte ja noch Stunden mit Scheiße von irgendwas kommen, ne? Das ist das Schlimme. Aber wir müssen ja irgendwann weitermachen, Mike. Ja,
ich wollte gerade sagen, wir sind so krass abgeschwiffen.
Wir sind bei einer halben Stunde schon.
Boah, furchtbar. Ich habe noch nicht mal gesagt, dass das am 24. Oktober 2000 rausgekommen ist zum Beispiel.
Ja, krass, Alter. Und die bringen ja jetzt auch wirklich eine Special Edition raus, ne? 20 Jahre.
Genau.
Mit irgendwie noch einem B-Track-Song, She Believed oder sowas hieß der. Boah, ich hoffe, der Linkin Park Fanclub steinigt mich nicht dafür, dass ich das nicht weiß.
Hast du dir die Box vorbestellt?
Nein.
Ich auch nicht.
Ey, ohne Scheiß, wenn das ja irgendeiner aus dem Linkin Park Fanclub Deutschland hört, ey Leute, wirklich, es tut uns leid. Ganz ehrlich, es tut uns leid, aber dieses Album ist göttlich und wir vergöttern das immer noch und jetzt bitte haut uns nicht.
Ja, aber ich hab, weiß ich nicht. Also ich fand, was ist dabei? Ich glaube, die Original-EP, also
genau.
Die Platte wurde ja quasi als 9-Track-Demo-EP
genau.
Vorher schon mal produziert und daraus entstand dann ja quasi Hybrid Theory.
Mhm.
Ich glaube, die liegt bei, ich habe jetzt nicht reingeguckt, ich könnte jetzt auch kompletten Schwachsinn erzählen, ne? Aber ich fand, das Gesamtding war jetzt für mich nicht so interessant, aber
ja.
Ich habe die halt hier auch liegen und ich weiß auch, dass das halt eine von diesen Back-to-Black-Geschichten sind, die halt auch nichts wert sind oder so, aber so zum Angucken ist es halt ganz, und zum Anhören natürlich auch.
Ja, also wie gesagt, ich bin auch gar kein Vinyl-Fan. Ich habe mir jetzt wirklich diese Vinyl gekauft, weil ich es eigentlich ganz nett fand für den Anlass dieser Folge. Werdet ihr auch bestimmt hören. Ja, ich habe, lass es hochkommen, 5 Vinyls hier zu Hause und die sind alle Geschenke gewesen, also bis auf die 2 jetzt. Deswegen, aber wie gesagt, das Album habe ich kann ich noch ewig drüber sprechen.
Ja, du hast es ja vorhin auch angerissen. Also die haben ja eine Zeit lang wirklich händeringend danach gesucht, dass irgendjemand dass irgendjemand die unter Vertrag nimmt. Und witzigerweise wurde es dann ja Warner Bros., was ja dann kein kleines Label war.
Nee, überhaupt nicht.
Aber es kam ja im Grunde dazu. Also erstmal hießen Linkin Park so in der Urversion, wie spricht man das auch? Zero?
Ich würde Zero sagen, mit X halt. Zero,
ja.
Sowas.
Ja. So, und dann haben sie sich Hybrid Theory genannt und haben dann halt einen Rechtsstreit gehabt mit irgendeiner Elektro-Kombo, die halt Hybrid hießen, und haben sich dann Linkin Park genannt. Und zu dem Zeitpunkt ist dann Chester auch erst eingestiegen.
Ja, genau. Also,
das war relativ spät eigentlich, nämlich so 99 rum. Und dann ging es dann auch erst los, so wirklich diese Platte voranzutreiben, die dann halt auch 2000 halt rauskam. Ne?
Aber sie kam halt zum richtigen Zeitpunkt raus, glaube ich. Also selbst wenn das so ein bisschen Zeit gebraucht hatte, also ich würde mir, wenn ich auch zurückblicke auf die gesamte Stimmung dieser Jahre, auch überhaupt nicht keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, weil zu früh wäre es vielleicht untergegangen, also wäre es jetzt irgendwie in den 90ern noch gekommen, Ende der 90er. Zu spät wäre es vielleicht schon längst wieder uninteressant gewesen, weil ich sag mal 2006 war so die erste Hochzeit oder der Peak, was Metalcore und Post-Hardcore anging, da wäre es vielleicht schon wieder total uninteressant gewesen für Leute, das zu hören, ne? Also die haben klar wirklich einen Glücksgriff gehabt mit dem Datum und mit dem Jahr, in dem sie es released haben. Und ich meine, im Endeffekt, es ist natürlich jetzt schade für die walisische Elektrogruppe Hybrid, aber ich würde sagen, der Erfolg gibt ihnen halt tatsächlich recht. Da haben sie
Ja, voll. Vor allen Dingen, es gab halt diesen Typen, Jeff Blue, der Chester halt an Linkin Park irgendwie vermittelt hatte. Und der war damals noch bei dem Label Zomba, also er war A&R bei Zomba, kenne ich auch, habe ich noch nie von gehört.
Ich auch nicht.
Nachdem Linkin Park halt irgendwie 42 verschiedene Showcases halt gespielt hatten und sich halt präsentiert hatten und irgendwie an Indie und auch an Major-Labels den ganzen Kram geschickt hatten, dann ist halt der Kollege Jeff Blue wieder um die Ecke gekommen, nachdem er dann zu Warner Bros. Gewechselt ist und hat dann gesagt, komm, ich mach das halt hier. Und ich stelle mir in solchen Momenten gerne die Typen vor, die so eine Band dann halt nicht unter Vertrag genommen haben. Und denen halt so ein paar Millionchen wahrscheinlich durch die Hände gegangen sind.
Ich denke, das war nicht das erste und wird auch nicht das letzte Mal sein, dass sowas bei denen passiert. Aber ich glaube, die waren doch auch, also waren die irgendwann mal nicht bei Warner? Also das ist mir jetzt, müsste ich jetzt gerade plötzlich mal nachgucken.
Boah, das weiß ich nicht.
Stimmt das nicht?
Guck mal, ich habe hier irgendwie 6 verschiedene Zettel vor mir liegen, weil ich mich versucht habe, so gut vorzubereiten. Und da steht das da drauf.
Keinem steht es drauf. Ob das, aber ich meine schon, dass die damals, dass die nur bei Warner gewesen waren. Zumindest habe ich das in Erinnerung so. Ja. Ja, es ist, ich denke mal, Warner hat auch alles richtig damit gemacht im Endeffekt. Also es wäre ja blöd gewesen, Fall, wenn sie es nicht gemacht hätten.
Das Ding ist ja auch, wir haben ja auch so einen wackeligen Einstieg gehabt, von wegen so, ja, womit wollen wir anfangen? Aber das ist halt, wenn man jetzt über Hybrid Theory und aber auch über Infest und auch alle anderen vergleichbaren Alben, auch so Chocolate Starfish oder so spricht, das ist ja jetzt auch nichts, wo man jetzt groß nochmal reinhören müsste. Man hat die Songs halt komplett einfach immer parat. Also so geht's mir zumindest und auch halt der Morcore-Community, die wir jetzt halt so befragt haben. Da haben ja auch super viele Leute geschrieben, bei Instagram zum Beispiel ein User namens Nicht-Tony Hawk, sehr cooler Name. Diese zwei Alben haben mich durch meine letzten 2 Schuljahre begleitet. Jedes ist für mich gleichwertig. Herz-Emoji. Und Brazilian Blood hat gesagt, Hybrid Theory, weil sogar Nicht-Metalheads die Lyrics mitgrölen können. And I think that's beautiful. Herz-Emoji. Finde ich auch.
Ja.
Ist mir auch aufgefallen. Und nachdem, wie sagst du jetzt elegant? Nachdem Chester von uns gegangen ist, hast du ja super viele Tribute-Geschichten halt auch gehabt, weil das halt durch die ganze Popkultur einfach auch gegangen ist, diese Nachricht. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das Perucaville, was jetzt, sag ich mal, traditionell nicht unbedingt viel mit Linkin Park zu tun hat, außer vielleicht Ja, fuck, wer ist das, der Typ? Wer ist der DJ?
Mr. Hahn.
Na, ja, das ist der Linkin Park.
Ach so, ich bin, oh Gott.
Wie heißt denn jetzt der,
Steve Aoki.
Steve Aoki, mein Gott. Sorry, Steve Aoki, dass ich nicht auf deinen Namen gekommen bin. Der ja auch mit denen später noch zusammengearbeitet
genau.
hat. Und der da auch irgendwie jedes Jahr auftritt oder aufgetreten
ist. Der Hunting Party war ja dabei.
Ja, genau. Und in dem Jahr, als das halt passiert ist, gab es diverse DJ-Sets, die dann irgendwie zumindest zeitweise auch mal In The End angespielt hatten. Und wo die Leute halt ausgeflippt sind.
Ja.
Also, das, ich sag mal, boah, das fast schon zu bizarr, um das zu sagen, aber so Avicii, weiß ich jetzt nicht, ob es dazu irgendwie ein Tribute bei Rock am Ring oder so gab, um das jetzt mal umgedreht zu haben, weißt du?
Ja, klar. Ja, ich verstehe, was du mir sagen willst, auf jeden Fall. Es ist, das ist was ich auch eben meinte, ne? Die Rückmeldungen, der Einfluss ist einfach so divers auf die Menschen, die vielleicht auch vielleicht damals die Musik gehört haben, aber im Laufe ihrer Zeit woanders hingegangen sind, weil sie da mehr Erfüllung gefunden haben in der Kunst. Das hält ja immer noch nach. Es ist ja nicht so, dass das dann auf einmal verschwindet, nur weil du das Musikgenre wechselst, ne? Das, was dir die Musik vielleicht jetzt nicht gibt, das gibt sie dir, hat sie aber damals gegeben. Und wenn ich zurückdenke, hat mir die Musik sehr viel gegeben. Also gerade Linkin Park. Ich meinte, ich habe ja schon gesagt, auch wenn mein Englisch damals nicht das Beste war, man hat verstanden, was einem dieser Chester oder was auch die Band einem irgendwie vermitteln wollte an Musik und an Gefühlen. Und das war, denke ich, für viele, die auch in dieser Teenage-Angst quasi saßen, die sie damals hatten, eine Befreiung. Und genau das, sie wollten sauer sein, die hatten Schmerzen, die waren emotional, die waren niedergeschlagen, die wollten genau diese Emotionen, mussten sie verarbeiten und dafür war Linkin Park einfach da.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich da auch an eine Klassenfahrt, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, wie gesagt, da war ich halt so 10 oder 11
jetzt
oder so.
Jetzt bin ich wirklich gespannt, hör mal, Klassenfahrt, okay.
Jetzt wird es ein bisschen kitschig, glaube ich, aber ich habe da halt meinen Discman natürlich am Start
natürlich.
Gehabt. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben ohne irgendetwas, was Musik abspielen kann, aus dem Haus gegangen. Ich hatte auch einen Walkman vorher. Und saß da im Bus und ich kann mich noch super gut daran erinnern, dass ich halt Hybrid Theory die ganze Zeit gehört habe. So, ich saß da halt alleine irgendwie in der Ecke und hab das halt gehört und das hat mich halt auch die ganze Zeit irgendwie berührt, angesprochen, weiß ich nicht. Ich habe das halt irgendwie gefühlt so und ich habe halt da natürlich auch nicht verstanden, worum es da ging. Also das sind ja auch heftige Themen, die da halt auch
absolut, besprochen wurden. Absolut.
Also da geht's halt
Substance Abuse.
Ne? Substance Abuse ja. und halt auch was Chester vor allen Dingen in Ungarn irgendwie widerfahren ist und so. Und das sind ja Geschichten, die habe ich in dem Alter halt natürlich nicht verstanden, was ja auch an meinen damaligen nicht vorhandenen Englischkenntnissen gescheitert ist. Aber irgendwie hat mich das halt so krass gepackt, ne? Und ich hatte da auch einfach dauerhaft irgendwie eine Gänsehaut und ich konnte es mir damals auch irgendwie nicht so richtig erklären, warum ich das so krass fand. Aber ich habe das halt einfach, ich fand das geil. Und deswegen ist das definitiv auch eine Platte, die mir bis heute auch sehr, sehr wichtig ist. Viele haben auch gesagt, dass das für die eine der besten Alben aller Zeiten ist. Tu mich da immer schwer, sowas zu sagen, weil du klammerst dann natürlich auch schnell so ikonische Sachen von, weiß ich nicht, ey, Pink Floyd und Queen und so aus. Aber ich glaube schon, dass das ein sehr, 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 sehr gutes Album ist. Und wie viele auch gesagt haben, eins, wo man einfach auch keinen Song wegdrückt.
Das würde ich nicht sagen.
Was?
Auch wenn ich jetzt hier sitze und Hybrid Theory eigentlich vertreten sollte, kann ich nicht ganz sagen. Also zumindest aus heutiger Sicht nicht mehr.
Dann sag mal an.
Damals würde ich sagen, ja, okay, kann ich verstehen. Oder ja, ist richtig, ich bin auf keinen Song weggeklickt. Aber wir beide haben eben gesagt, dass wir uns heute noch mal mit beiden Alben beschäftigt haben und uns mal angehört haben. Ja. Und tatsächlich sowas wie High Voltage, dieser reine Hip-Hop-Track, weiß ich nicht. Heutzutage wäre das nichts, was mich wirklich kickt. Muss ich ganz ehrlich
okay, sagen. Das ist natürlich auch ein Bonus-Track gewesen. Ne? Also
ja, war das ein Bonus-Track?
Ja, das ist ein Bonus-Track. Fuck. Also die eigentliche Standardversion ging halt waren halt 12 Songs und endete mit Pushing Me Away. Das war halt eigentlich so der Closer von dem.
Also
von
dem Ding. Kann mich daran erinnern, dass das High Voltage tatsächlich auf der Version damals, die ich gehört habe, auch mit drauf war. Also ich, mir, der Song war mir nicht
unbekannt.
Aber wie gesagt, das wäre so die Bonustracks. Okay, wenn das Bonustracks sind, könnte ich es noch verstehen, dann würde ich auch sagen, ja, dann ist es eher wahrscheinlich heutzutage noch, dass nichts weggeklickt werden würde. Aber ich, wie gesagt, ich kann auch niemandem was nachhalten oder denke auch, das ist verständlich, wenn man jetzt heutzutage sagt, so, nee, das ist nicht alles nur 100% Hit. So, ne? Einfach, weil sich vieles geändert hat. Sei es Produktion, sei es Gefühlslage des Hörers, sei es Themen, die da angesprochen werden, die vielleicht heute nicht mehr, das war jetzt nur eine Vermutung, vielleicht nicht mehr so aktuell sind für die Leute. Keine Ahnung. Mhm. Also, schwierig. Ich denke, ganz ehrlich gesagt, wenn man es ein bisschen auch rationaler sieht, klar, es schwingt sehr viel Nostalgie in diesem Album mit drin. Du hast gerade selber gesagt, man kann nicht sagen, das beste Album, das es jemals gibt. Das ist eine sehr, ich sag mal, subjektive Sicht darauf, weil sowas wie Pink Floyd gibt es auch, sowas wie Led Zeppelin gibt es auch. Die würden in einem, ich sag jetzt mal, musikwissenschaftlichen Kontext vielleicht sogar besser sein. Oder auch ein Queen-Album oder sowas. Ne? Einfach, weil die vielleicht besser ausgefleischt haben, Songwriting und sowas.
Auf jeden Fall, ja.
Im Endeffekt, wenn man es ganz, also das will ich nur gesagt haben, man muss das, wenn man, das, man also pauschal kann man das nicht sagen, aber im Endeffekt muss man auch einfach sagen, es ist einfach der Hörer, der das entscheidet für sich und kann ich verstehen. Ich will auch niemanden Böses damit, wenn ich jetzt sage, dass Nostalgie auch einen großen Anteil davon hat, wie das Album heutzutage wahrgenommen wird.
Ja. Aber das ist ja so. Man muss ja irgendwie oder anders. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch wieder relativ viele Reviews geschrieben zu verschiedenen Platten und jedes Mal, wenn ich das tue, stelle ich mir immer wieder dieselbe Frage, nämlich inwieweit ist meine Meinung hier eigentlich wichtig und inwieweit kann ich eigentlich entscheiden, ob etwas jetzt gut oder nicht gut ist.
Genau.
Also trotz meiner 4 Semester Musikwissenschaft, die ich studiert habe, behaupte ich jetzt nicht, dass ich das Anrecht hätte zu sagen, dass jetzt irgendwie das letzte Seether-Album, was ich jetzt gereviewt hatte, dass das halt jetzt krasser Scheiß im Positiven oder im Negativen ist. Wobei du natürlich, ist klar, es gibt gewisse Tools, woran man sowas halt messen kann und vieles ist halt relativ eindeutig auch Quatsch. Aber bei vielen Sachen ist es halt auch wirklich Geschmackssache.
Ja, denke ich.
Und ich glaube aber tatsächlich, dass Hybrid Theory wirklich durch seine abwechslungsreichen Songs, die nicht nur dadurch auch so eingängig sind, dass sie halt einen coolen Wechsel zwischen den Raps und zwischen Chester hat, der halt diese starken Refrains halt hat, die alle so eine leichten Hymnencharakter haben, natürlich auch bei In the End, das vielleicht vorneweg. Und dass es halt irgendwie auch heutzutage noch irgendwie sehr frisch klingt, finde ich zumindest.
Ich kann mich daran erinnern, es gab, das ist eine Sache, die ich auch sehr viel gesehen hatte tatsächlich. Wir hatten eben über MTV gesprochen, ne? Und über Bravo und etc. Kannst du dich noch an diese Serie MTV, nicht Made, sondern es gab so eine Serie, die hat Bands analysiert, so also ein bisschen die Geschichte von denen aufgebröselt. MTV, ich hab den Namen auch vergessen. Das war immer
mir fällt heute gar nichts ein.
Ja, aber also. du weißt, glaube ich, was ich meine, oder?
Ja, natürlich.
Da gab's das gab's quasi eine Folge von, die wurde halt echt ganz oft von Linkin Park gezeigt. Und da hatten die halt Linkin Park quasi bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es war kurz vor Minutes to Midnight, bevor das Album rauskam, glaube ich, war damals der Stand, haben die halt so ein bisschen Linkin Park erklärt, die Geschichte erklärt und die Alben aufgedröselt. Und da gab es irgendwie diese eine Stelle, wo sie mit, das ist auch, glaube ich, auf der Leiter, daraus ist diese Live-CD Live in Texas entstanden. Da waren sie ja Vorband für Metallica. Und dann erzählte quasi in dieser MTV-Sendung, Mike Shinoda.
War das MTV Masters
übrigens? Masters, sehr gut, geil. Genau. MTV Masters erzählte Chester oder Mike Shinoda erzählten so, ey, weißt du, dann bist du da so mit Metallica unterwegs so und es sind so für dich so, die feierst die halt auch, weil die früh gehört hat, das ist ein Einfluss von dir ist, aber das sind halt fucking Metalheads, das sind halt richtige Metal-Typen so und die Fans sind halt richtige Metaler so, weißt du, und dann kommst du da so mit deinen roten Haaren auf die Bühne, Alter, und dann fängst du erstmal mit irgendwie einem DJ-Set an und dann fängst du an zu rappen und irgendwann kommt dann Chester, der dann was schreit so, weißt du, und denkst dir so, ist das so geil? Und dann meinte er, aber das Krasse war irgendwie, du kommst auf die Bühne, du machst dir vorher voll die Gedanken und dann feiert das diese ganze Menge an Metalheads mit langen Haaren und keine Ahnung, so hat er das damals erklärt. Und ich finde das total erstaunlich, weil es auch wieder so ein Testament dafür ist, dass es halt dann doch irgendwie funktioniert mit diesem Album, für Leute, die vielleicht gar keinen Bezug dazu haben. Ja, fand ich einfach super. Und keine Ahnung, ich glaube, wenn wir hier fertig sind, suche ich mir nochmal diese MTV Masters-Folge raus, weil die einfach viel zu geil war. Ich empfehle jedem, der Linkin Park geil findet, auch Hybrid Theory richtig gut findet, sucht nach MTV Masters Linkin Park.
Habe ich übrigens auch total geliebt, das Format. Also ja, super, ich kann jetzt gerade nicht mehr beurteilen, ob das vom Informationsgehalt her oder so, ob das jetzt irgendwie krass wissenschaftlich war oder so, aber ich fand das sehr unterhaltsam und habe da auch viele Sachen irgendwie entdeckt, die mich halt auch angesprochen haben.
Ja, das heißt wissenschaftlich gut.
Gehört auch irgendwie zur Zeit auch dazu. Ja, also da gab es viele coole Sachen von denen.
Also ganz ehrlich, nur wegen dieser Folge konnte ich halt immer von meinen Kollegen angeben, wenn die Linken, also, Alter, ich habe ja voll die krassen Fun Facts noch zu denen, ne? Hab da gewusst, dass das und das ist und das und das. Und das habe ich nur aus dieser Folge rausgenommen, weil die halt gut gemacht war.
Dann habe ich ja jetzt vielleicht auch noch einen Fun Fact für dich. Das Album hatte ja übrigens der Don Gilmore produziert, ja, der auch bei Meteora zugange war. Krass. Und halte ich fest, zusammen mit Lacuna Coil, Good Charlotte, aber auch Avril Lavigne und Duran Duran gearbeitet hat.
Okay, Duran Duran verstehe ich. Also Duran Duran, also du bist da wahrscheinlich mehr im Thema als ich nach letzter Folge. Vorletzter Folge, nach Guilty Pleasure, bist du wahrscheinlich der mehr drin ist bei Duran Duran. Ist aber schon eine Nummer, finde ich, eine Ansage. Aber keine Ahnung, Meteora, Lacuna Coil, Avril Lavigne und Good Charlotte waren halt auch so der Sound der damaligen Zeit, finde ich.
Also, aber kennst du auch noch Kanan?
Nee, Alter, was ist das?
Kennst du nicht Waving Flags? Das war so ein so ein Fußball
Song. Der hat den produziert?
Ja, also nee, der hat nicht den Song produziert, aber der hat auf jeden Fall mit ihm auch zusammengearbeitet.
Okay. Krass. Ja, aber hätte ich jetzt den Namen lese ich jetzt gerade in unserem Sheet, ich hätte das jetzt nicht gedacht so. Also.
ich habe das heute halt rausgesucht und dachte so, was? Und habe natürlich auch ganz schnell geguckt, boah, hat der Waving Flags produziert, weil ich habe auch Don Gilmore irgendwie vorher noch nie wirklich gehört. Also ja. Asche über mein Haupt, wenn ich dem jetzt irgendwie Unrecht tue und eigentlich ist ja voll die große Nummer, aber ich habe von dem nicht wirklich was gehört zuvor. Aber ja, Kanan war auf jeden Fall oder ist auch unter seinen Artists, mit denen er zusammengearbeitet
hat. Coole Sache.
Ja, ey, aber es gab ja nicht nur Hybrid Theory. Wir wollen ja auch über...
Nachdem wir jetzt 52 Minuten nur über Hybrid Theory gesprochen haben, wollen wir jetzt auch mal...
Ja, nicht ganz.
Okay, aber mindestens 3/4 Stunde wollen wir auch mal die andere Seite mal beleuchten.
Ja, aber es gibt ja auch viel darüber zu erzählen und ich habe auch im Verlauf meiner Recherche auch bemerkt, so eigentlich müssten wir noch mindestens Chocolate Starfish auch noch mit reinnehmen, aber ja. Das würde den Rahmen wirklich brechen. Aber vielleicht macht es auch wirklich Sinn, sich hier Infest und Hybrid Theory nur anzugucken, denn sowohl das eine als auch das andere ist halt wirklich das Major-Label-Debüt der jeweiligen Band gewesen. Also Papa Roach hatten halt vorher noch so die ein oder andere kleine EP mit Songs, die auch nachher nochmal neu veröffentlicht wurden. Aber Infest war dann halt eigentlich auch so das Ding, mit dem die in den Mainstream gegangen sind.
Ja.
Und die Platte ist halt 6 Monate vorher rausgekommen, also vor Hybrid Theory, nämlich im April. Und wurde über DreamWorks Records rausgebracht, was es jetzt auch nicht mehr gibt. Das wurde nachher auch aufgekauft. Aber da waren sie unter anderem mit Power Man 5000, Rise Against, AFI und, halte ich fest, Jimmy Fallon auf einem Label. Ich habe keine Ahnung, was Jimmy Fallon für Mucke gemacht hat. Aber offensichtlich hatte der ein Label.
Der ist doch auch ein alter Komiker. Der war doch früher Komiker, hauptberuflich.
Ja, der macht doch die Tonight Show.
Ja, ja, aber davor war er nur Komiker im Endeffekt.
Das kann sein.
Kann sein, dass es vielleicht seine Stand-Up-Comedy oder irgendwie hat er komische Musik gemacht. Comedy-Musik, also nicht komische Musik im eigentlichen
Sinne. So Helge Schneider-mäßig oder
was? Ja, vielleicht. Weiß man ja nicht. Aber ich finde es ganz lustig. Power Man 5000, Alter, ist ein Relikt aus der Zeit und ich feiere die halt immer noch.
Geil, oder?
Es ist halt so geil damals.
Ja, und wie gesagt, das Ding wurde halt nur 7 Millionen Mal verkauft, aber war halt trotzdem ein großes Ding für die Band. Also die sind halt relativ witzig gestartet, wenn man sich so die Bandgeschichte anschaut. Also Papa Roach ist halt, Roach wurde deswegen genommen, weil der Stiefopa von Jacoby Shaddix, der wiederum der Sänger der Band ist, sein Vater, oder nee, Quatsch, sein Stiefopa, das war's, hieß halt Bill Roach, und die fanden Roach beziehungsweise die Kakerlake so cool und so, ja, wie sagt man, reißerisch und provokant, dass sie sich halt danach benannt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es heutzutage auch noch so machen würden, aber damals war das auf jeden Fall so ein Ding für die. Und wusstest du, dass Jacoby Shaddix nicht nur Schlagzeug oder Bass, sondern auch Klarinette gespielt hat früher?
Jetzt bei Papa Roach? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich wäre jetzt mindblown gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, der spielt auch Klarinette. Und jetzt hör mal ganz genau bei dem Track in der Stelle mal rein, da ist die Klarinette. Ich dachte, wow, das habe ich noch nie gehört, diese Klarinette, Alter.
Featuring Thaddäus von SpongeBob.
Junge, jetzt machst du mir wieder Bilder im Kopf, weil irgendwie Shaddix dir aus so einer Osterinselfigur rauskommt mit dieser Klarinette, Alter. Ich stell mir gerade bildlich vor, wie Papa Roach in dieser scheiß Osterinselfigur wohnt, ja, und nebenan in der scheiß in der Ananas lebt dann Linkin Park im Endeffekt.
Ist das albern.
Und auf der anderen Seite unterm Stein würde ich dann irgendwo Limp Bizkit parken.
Ja, da gehören sie auch hin.
Also ich denke,
sag ich als altes Redcap, sag das.
Also ich würde sagen, diese Idee, die ich mir gerade ausgedacht habe, die gebe ich auf jeden Fall an Julia weiter, an unsere liebe Grafikerin. Die soll da mal was draus zaubern. So Bikini Bottom, New Metal, Anno 2000, so, weißt du, so SpongeBob mit so roten Haaren, Alter, und Thaddäus mit gemalten Fingernägeln und so Eyeliner und so, und bestimmt cool. Und dann Thaddäus mit so einer Red Cap nach hinten, ey. Geil. Lass das mal umsetzen. Julia, lass das mal umsetzen, wenn du es hörst.
Go, Julia. Ja, witzigerweise, also nachdem die Band halt so ein paar Jahre irgendwie lokal rumgetourt ist und so, und also ich hab mir halt nochmal die Story jetzt so durchgelesen, und ich fand das so geil, weil das so oldschool klingt, aber halt auch so eine gewisse Local-Band-Romantik hat, dass sie halt einfach sich irgendwo auf den Parkplatz gestellt haben mit ihren Demo-CDs und hab das dann halt irgendwelchen Leuten angeredet und meint so, ey yo, wir sind Papa Roach, und wir sind richtig geil, hör dir mal das Album oder hör dir mal die Platte hier an. So, und damit sind die halt richtig offensiv gegangen und haben dann halt einfach irgendwann Support für Deftones gespielt und so, und irgendwann auch irgendwie in einem 700-Mann-Club mit Incubus als Support und sowas, und waren bis dahin halt immer noch nicht gesigned gewesen. So, und danach kam man halt erst in Fest raus.
Das ist heftig, Alter.
Das ist heftig, oder?
Kannst du dir das wirklich, also ich meine, wir haben jetzt schon in mehreren Folgen darüber gesprochen, dass wir beide irgendwie in lokalen Musik irgendwie aufgegangen sind mit unseren Bands ein bisschen. Kannst du dir das bildlich vorstellen, wie die Szene damals um New Metal ausgesehen hat? Wir kennen beide die Hardcore, lokale Hardcore- und Metalcore-Szene, aber New Metal als Szene im lokalen Underground?
Ich glaube, dass du damals wirklich viel, also eine Zeit lang konntest du, glaube ich, viel nicht miteinander vereinbaren. Also wenn ich jetzt irgendwie an Punk und Metal denke, die dann halt irgendwie über Thrash Metal und Hardcore irgendwie dann so zusammengegangen sind. Und danach kam dann halt irgendwann ja auch Grunge und New Metal. Also diesen Kontext braucht man vielleicht auch, um zu verstehen, wo wir da so zeitlich angekommen sind. Dass da dieser ganze Crossover-Kram, glaube ich, einfach auch viele Leute angesprochen hat. Du musstest dafür jetzt, glaube ich, nicht so ein Szene-Kid sein unbedingt, um halt zu sagen, boah, ich gehe jetzt mal irgendwie auf so ein Gitarrenkonzert. Also dafür hat es halt, glaube ich, auch gereicht, irgendwie die Chili Peppers cool zu finden, ohne dass du dich jetzt irgendwie vorne im Moshpit auf die Fresse haust oder so. Und natürlich war das alles noch so pre-Internet. Also ich glaube, um wirklich was mitzubekommen, bist du auch noch rausgegangen, um dir den Kram halt einfach auch live zu geben. Ne?
Ja, aber ich, also klar, es sind alles pre-Internet, man kann das schwer mit unserer heutigen Lokalszene vergleichen, aber ich, allein dieses Gedankenspiel macht mich schon, das interessiert mich so krass, einfach auch dieses Feeling von damals mitzubekommen. Wie war das damals? Also als Band, ne, wir kennen halt alle diese Bands dadurch, dass sie halt erfolgreich waren, dass sie groß waren, dass sie bei MTV liefen, dass sie bei uns auf dem Player liefen im Endeffekt. Aber wenn du gerade erzählst, Papa Roach, die rumgefahren sind und ihre CDs auf dem Parkplatz verkauft haben, irgendwie da Merch verkauft hatten, spielen in einem 200-Leute-Club, ja, in irgendeinem Kuhdorf, das ist so surreal, da kann ich mich nicht reinversetzen. Ne? Das ist total surreal. Und auch dann alles, was da rum ist, dass die Leute, die diese Shows veranstalten, die Leute, die zu solchen Shows gegangen sind, die vielleicht irgendwie, oh, Alter, ich habe hier eine neue Band gefunden, Alter, Papa Roach, habe ich noch nie gesehen, Alter, voll krass. So, weißt du, das war damals dieses, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist einfach zu weit weg für mich.
Es ist auch geil, wenn man sich überlegt, wo die eigentlich herkommen. Also, Jacoby, Sänger, ist halt Hausmeister gewesen. Jerry Orton ist der Gitarrist, der war Dachdecker. Und Dave und Tobin, also Schlagzeug und Bass. Dave ist heute nicht mehr dabei, der wurde mittlerweile ersetzt. Aber Tobin ist, glaube ich, noch dabei. Das waren halt Gebäudereiniger. So, die haben halt alle so, ich will da keinem zu nahe treten, aber sagen wir mal so, jetzt nicht so die allergeilsten Jobs gehabt und
nichts Prestigemäßiges im Endeffekt.
Ja, genau. Also die waren es halt gewöhnt, irgendwie krass dafür zu arbeiten für ihre Kohle, aber haben
Working
halt
Class,
irgendwie
nicht, ne?
So. Ja, genau. Und das, was ja auch für den Sound irgendwie ganz gut steht und auch für die Thematiken so in den Songs. Jacoby hat halt in einem Interview mal erzählt, dass er es so übelst heftig fand, dass die, als sie Infest aufgenommen haben, dass die Leute, das Label und so weiter, denen halt den roten Teppich quasi ausgefahren haben und dann halt irgendwie, war da so eine Obstplatte und Getränke und die hatten halt irgendwie ein Budget an CDs, was die verbraten konnten und so. Und das fand er so heftig, dass er halt aus dieser einen Welt rauskam und dann in diese andere reingetreten ist und sich wie so ein Rockstar gefühlt hat, um halt später zu realisieren, dass das natürlich alles von deren eigenen Budget runtergegangen ist, was die da so verbratet haben.
Fuck.
Aber er meinte halt so, ey, das ist egal, ich hatte voll die gute Zeit, weil ich halt einfach mein Geld so für viel Musik ausgegeben habe. Ja. Und das ist, ja, und dann kam Last Resort raus.
Ich finde halt, das ist, also erstmal, also ich habe zwei Sachen, die ich jetzt anreißen möchte. Zum einen finde ich halt gerade dieser Aspekt Working Class, es ist wieder sehr, nennen wir es mal, anschaulich. Also viele härtere Musikgenres sind aus dieser sozialen Schicht einfach gekommen. Also ich meine, Thrash Metal, Hardcore, ist alles Working Class Musik, ne? Also das ist so, sind Leute, die mit den täglichen Problemen zu kämpfen hatten, die nicht an der Hand genommen worden sind, die alles selber erreichen mussten, was sie im Leben erreicht haben und teilweise nie wirklich Großes geleistet haben oder nicht groß durch die Decke gegangen sind mit ihrem Gehalt oder sowas. Also immer so die, ich nenne es mal, Benachteiligteren im Leben. Finde ich ja halt total beeindruckend. Es ist halt wieder so ein Testament dafür halt auch, dass halt diese Musik halt sowas hervor oder da diesen Grund hat. Und zum anderen muss ich eben innerlich lachen, als du gesehen hast, sagt das Hausmeister, Dachdecker und Gebäudereiniger. Kennst du das Video zu Between Angels and Insects?
Ja, klar.
Oder Broken Home. Alter, allein der Track Broken Home, dieser Titel, Junge, das sind alles Berufe, die du am Haus machst und die haben einen Song, der heißt Broken Home. Also ich weiß, dieser Text dazu, ich kenne den Text, das ist sehr ernst und sehr tragisches Thema für Jacoby, aber Alter, wie groß kann bitte Zufall sein? Broken Home, das sind alles einfach Hausberufe, nennt man es einfach mal. Und auch Between Angels and Insects ist doch auch, wo die da in dieser Garage stehen und dann das, die Kamera durch mehrere Schichten des Hauses auch so geht. Boah, Junge, das ist das Meta, Alter.
Boah,
Junge, Mind Explosion,
ey. Übrigens auch ein sehr geiles Video. Sehr cool.
Super geiles
Video. Mit der Schabe auch gemacht.
Ja, voll.
Ach, großartig. Kannst du dich auch noch an den Klamottenstil der Band erinnern? Die sind ja immer in so schwarzen Dickies-Hemden und Dickies-Chino-Hosen auch aufgetreten. Die haben kürzlich ja so ein, klar, 20 Years Anniversary Stream mussten die machen, weil die Shows dazu natürlich ausgefallen sind.
Ja.
Das haben die halt wieder alles angehabt.
Nee,
das
nicht ernsthaft
so geil.
Jetzt.
Das fand ich so echt geil.
Ja. So schwarze Dickies Hemden, boah, geil.
Ja,
das finde ich so krass. Finde ich auch geil aus dieser Zeit, ne? Wenn du sagst so, wie stellst du dir den typischen Metalhead, den typischen Hardcore-Fan, den typischen Metalcore-Fan vor, hast du immer so ein genaues Bild vor Augen. Wenn du sagst New Metal, weil jede Band anders aussah und jeder Fan. Und, weißt du, du kannst sagen, das war Papa Roach-Fan, das ist ein Korn-Fan, das ist ein Linkin Park-Fan, der hört Limp Bizkit und der hört Slipknot. Weil die einfach so verschieden waren von ihrer Ästhetik her, dass die Fans das auch alles adaptiert hatten.
Ja, Aber ich finde auch, dass diese schwarze Uniform, nenne ich jetzt mal, passt aber auch eher zu diesem Infest-Sound und finde ich, drückt auch ganz gut aus, wie die Stimmung von der ganzen Platte ist und wie wieso auch Infest wahrscheinlich weniger Leute angesprochen und angezogen hat, als jetzt, glaube ich, Hybrid Theory es getan hat. Weil obwohl beide auch mit sehr, sehr vielen persönlichen Geschichten und ja, sehr, sehr vielen Tragiken natürlich dies halt thematisieren, finde ich, dass Hybrid Theory insgesamt halt doch ein Ticken zugänglicher ist, wenn man jetzt mal In the End nimmt mit diesem Piano am Anfang und so weiter. Mhm. Während Infest halt einfach straight, also das, für mich klingt das halt wirklich nach so, so Keller, dunkel, bedrohlich, böse, roh. Mhm.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und
ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das Ding, was diese Working Class auch anspricht und dieses noch ein bisschen aggressivere, mehr auf diesem, die allgemeinen täglichen Probleme, die man hat, während halt bei Linkin Park, glaube ich, auch in den Videos viel mit dieser, so ein bisschen, kann man das, fantastischen Welt?
Ich würde sagen, ja, fantastische Welt ist ein guter Punkt. Ich würde fast sagen, Linkin Park ist die Musik, die Stimmung einfach des in sich gekehrten, Alter, mir geht's halt wirklich kacke und ich fühle mich scheiße und ich kann da nichts gegen tun, des Hilflosen. Nennen wir es mal, des Hilflosen. Das ist, mag jetzt vielleicht ein fieses Framing sein, aber das ist so der Punkt, so die Hoffnungslosigkeit so ein bisschen. Und bei Papa Roach hatte ich das Gefühl, auch beim Hören jetzt nochmal, das ist halt das Gefühl des ja, verzweifelt Wütenden. Der ist einfach angepisst, dass es ihm scheiße geht. Und der Jacoby Shaddix mit allen seinen persönlichen Geschichten, die er da erzählt, das ist nicht eine Sache von, ach, mir geht's scheiße, mir geht's scheiße, mir geht's scheiße. Ist ja auch ein valider Punkt oder valides Gefühl, was man haben kann.
Ja.
Aber er sagt halt, ey, es ist so richtig beschissen und ich bin einfach nur sauer und möchte gerade irgendwas zertreten oder irgendwas kaputt machen. Warum bin ich in dieser verkackten Situation? Das ist halt so zwei ganz unterschiedliche Strömungen für diese gleiche Art eigentlich von Negativemotionen, ja. Also es ist halt, ja, ich verstehe das, es ist Working Class. Es ist roh, es ist rau, es ist ungeschönt, es ist nicht glatt gezogen. Das ist einfach der Baseballschläger auf dem Auto.
Genau.
In der Autoscheibe, der den Briefkasten umschlägt. Weißt du, so.
Das ist
Papa Roach im Endeffekt. Und genau das verbinde ich im Endeffekt auch mit dieser Musik. Ganz kurz, weil du es auch gerade, wo wir gerade beim Thema sind, da nochmal auf unsere lieben Kommentare zurückzukommen, die Instagram-Userin Yulche10, Mike und ich wissen überhaupt nicht, wer das ist. Das ist auch niemand vom Morkor-Team. Nie von gehört. Hat mir persönlich geschrieben und sagte, also letztendlich finde ich Infest einfach wütender. Das hat mich in der Pubertät irgendwie runtergeholt. Im Nachgang finde ich Hybrid Theory genauso classy, aber das kann natürlich auch mehr mit der Nostalgie einfach dieser Platte und den Gegebenheiten zusammenhängen. Und ich finde, das ist ein valider Punkt, einfach zu sagen, es war einfach angepisster. Du hast dieser Hoffnungslosigkeit einfach ein aggressives Sprachrohr gegeben. Das war es einfach.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich Infest, also ich habe auf jeden Fall, wenn ich jetzt beide Alben vergleiche, und die habe ich wirklich seit 2000 sehr, sehr oft gehört. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, mit Sicherheit habe ich Hybrid Theory öfter gehört, weil ich die auch immer mal wieder im Büro zum Beispiel laufen lasse. Während ich nach Infest immer so ein, Das packt mich irgendwie immer noch so ein bisschen an einer Stelle, wo ich, ja, das fühlt sich immer so ein bisschen ungut an. Also da irgendwas spricht mich da so an, was so ein bisschen bedrückend ist.
Ja.
Allein der Song Binge, der einer meiner auch bis heute absoluten Lieblingssongs ist, oder Never Enough oder so, das sind halt so Sachen, die packen mich halt irgendwie. Und das ist wiederum so ein Ding, warum ich halt auch das Gefühl habe, dass ich das Album nicht so oft hören kann, weil ich halt mittlerweile auch dieses Gefühl nicht so oft haben möchte.
Ja, klar.
Ne? Wobei ich halt Hybrid Theory, wie gesagt, das klingt für mich halt ein bisschen fröhlicher, auch wenn das eigentlich nicht fröhlicher gemeint ist. Aber so geht's wahrscheinlich auch vielen.
Denke ich auch. Ich glaube auch Hybrid Theory, da war, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre auch wirklich nur One Step Closer, der wirklich diese aggressive Stimmung halt auch überträgt. Klar, sind auch andere Songs mit Geschrei und sauer sein, aber keine Ahnung. Ich finde, Infest hat es mehr on the nose, wenn man so nennen möchte. Ja, das war halt so das ganze Image, was mehr rübergebracht worden ist. Und bei Linkin Park war es halt die andere Seite. Kann ich vollkommen nachvollziehen, was du sagtest, dass das auch immer noch nach dem Hören bei dir sowas zurücklässt oder das dich in dieser Stimmung lässt. Es ist halt, man taucht da schon sehr in die Psyche von einem selbst und auch in die Psyche des Sängers von Jacoby ein. Ne? Also, das ist ja auch so das Ding, was bei New Metal auch so ein bisschen den Unterschied gemacht hat zu anderen Genres, die davor waren. Wenn du jetzt überlegst, Metal und Grunge vielleicht waren zwar auch schon durchaus persönlich in vielen Zügen, aber da war es halt nicht so frontal, nennen wir es mal so.
Ja.
Also wenn ich jetzt Grunge denke, war auch so eine Rebellion und sagen, es ist scheiße und es geht mir auf den Sack, aber es war halt immer mit so einem sarkastischen Witz untergelegt und Metal war halt immer so sehr eposmäßig drumherum geschrieben oder mit sehr vielen Metaphern dargestellt, ja. Und bei New Metal und auch bei dann im Endeffekt auch bei Papa Roach ist halt so, der erzählt halt bei Broken Home halt literally, wie seine Eltern sich vor seinen Augen da zerstreiten und wie sein Vater einfach der größte Hurensohn ist im Endeffekt. Und du denkst dir so, Alter, das sagst du mir so frei heraus. Das bringst du auf eine Platte, die Millionen von Leuten hören werden.
Ja.
Das haben sich nicht viele getraut zu dem Zeitpunkt. Es war halt, New Metal war das halt anders.
Es ist ja auch bei New Metal so, das wird ja auch immer noch ganz gerne, vor allen Dingen hier Kollegen Limp Bizkit, allen voran die, es wird ja immer noch von vielen Leuten belächelt als ein Genre, was halt eigentlich kaum ernst zu nehmen ist, weil es halt auch sehr viel natürlich mit diesem ganzen MTV-Rockstar-Ding, diesem ganzen Kommerz und so spielt, ganz klar, natürlich, deswegen hat das halt auch so viele Leute angesprochen, weil es halt auch gut vermarktbar war. Aber wenn ich wirklich persönlich jetzt auch an Infest denke, ist es für mich eher, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber eher eine Punk- oder Hardcore-Platte, sag ich mal, wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Sachen, und fällt für mich dementsprechend auch raus. Also ich würde da wirklich, auch wenn Last Resort natürlich sowas von absolut tot gespielt ist.
Boah, hör bloß auf.
Den würde ich da jetzt einfach mal ausklammern. aber der Song kann ja nichts dafür, dass er so tot gespielt wurde. Aber für mich ist das wirklich eine lupenreine, großartige Platte, die man einfach auch nicht belächeln kann, die einfach auch wirklich sehr, sehr viele ernstzunehmende Momente hat. Wenn man die Musik natürlich grundsätzlich kacke findet, dann ist das so. Aber jetzt pauschal zu sagen, naja, das ist halt auch eine Band. Ach,
pff, ja.
Nee, finde ich halt nicht.
Kannst auch nicht. Ja. Dazu ganz lustig, weil du sagtest, Last Resort ist tot gespielt. Also das ist ja, also wem das jetzt mittlerweile nicht mehr klar ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen, finde ich. Außer man kommt jetzt gerade erst in die Musik rein, dann ey, hör's, so viel du möchtest. Lass dich nicht aufhalten, die alten Männer.
Das habe ich ja letztens schon mal gesagt, wie geil es wäre, so eine Mucke jetzt zum ersten Mal zu erfahren.
Oder? Ja, klar, aber lass uns hier bloß nicht von uns alten Männern jetzt vorschreiben, was zu hören und was nicht zu hören ist. Ne? Für uns ist es einfach nur ausgespielt, weil es halt nicht nur auf jeder Rockparty, sondern einfach auf jeder Party läuft. Also, Mike, klar. Hast du mal eine Party erlebt, wo kein Last Resort läuft?
Ja, aber es fehlte immer was.
Aber eigentlich ist es immer Killing in the Name of und Last Resort, die kommen immer hintereinander, grundsätzlich. Gibt es keine Widerrede, ist so. Wenn, vielleicht ist dann auch noch Numb oder In the End dabei, aber meistens so um 2-3 Uhr auf irgendeiner Studi-Party oder Dorfdisco auf dem Land, so, ne, da läuft sowas.
Ja. Und dann?
Oh, das ist mir seltener passiert tatsächlich, wobei das auch schon mal dann, aber eigentlich ist es immer, also es muss immer Last Resort und Killing in the Name of zusammen sein. Es ist eigentlich, das ist ungeschriebenes DJ-Gesetz anscheinend für die. Also,
oder?
Let the party set. Nee, habe ich auch so oft nicht gehört. Das ist
auf welche Partys gehst du denn?
Junge, die, Ganz ehrlich, wenn du aus Aachen rausfährst, der nächste Kreis ist Heinsberg. Und Heinsberg hat pro Dorf mindestens 10 Kilometer Distanz. So, wenn sich alle am Wochenende in der Dorfdisco treffen, willst du mir wirklich erzählen, da läuft Drowning Pool? Nein, da läuft, wenn es hart wird, dann Last Resort und Killing in the Name of. Das ist einfach so. Aber was ich dann in dem Zusammenhang sehr lustig finde, hatte ich jetzt auch eine Diskussion auf Instagram mit dem User FlipsoK, Kollege von mir, der macht auch Musik, solltet ihr auschecken. Hybrid Theory, absoluter, sagte er, absolut, keine Frage, ist absolutes Nonplusultra. Aber, sagte er, selbst Hybrid Theory hat nicht den Umlauf auch heutzutage wie Last Resort. Also Last Stimmt. Resort macht in seinen Augen was Bekanntheit und was auch noch replayable und wo es läuft und wer es kennt, halt nichts, wirklich nichts Hybrid Theory im gesamten Album vor. Und das finde ich, hat er nicht unrecht, das finde ich sehr beachtlich tatsächlich. Nenn es totgespielt, aber es läuft ja trotzdem immer noch so. Also es ist ja.
Außerdem war auch kein Hybrid Theory Song auf dem Tony Hawk Pro Skater 2 Soundtrack.
das ist auch was, was mich voll verwundert hat. Ich kenne kaum Spiele, wo Linkin Park läuft und irgendwie mehr Spiele, wo auch schon mal dann Dingsspiel läuft, ne? Papa Roach. Und da ist auch das, was ich eben angeteasert hatte bei uns, was du vielleicht nicht gesehen hattest oder nicht weißt. Dead Cells war auf dem Soundtrack zu, halte ich fest, Sean Palmers Pro Snowboarding dabei.
What the fuck?
Ja, es gab eine Zeit.
Hab ich da noch nie von gehört.
Es gab eine Zeit, da wurde jede coole, krasse Sportart in ein Pro Blablabla verwandelt. Und dann hat man sich immer den dicksten Fisch genommen aus diesem Sportbereich und dem hat man dann ein Spiel kredenzt quasi. Nachdem man gesehen hat, boah, Alter, mit Tony Hawks, das ging ja richtig gut, machen wir mal andere Sachen auch. Es gab eins für, ich glaube, es gab auf jeden Fall das Snowboarding-Ding, es gab eins für BMX, für Inline-Skates, also alle krassen Sportarten gab es immer ein Pro, bla bla bla. So, und damals war es dann Sean Palmer, das war anscheinend der absolute Renner, was Snowboarding angeht. Ich weiß es nicht, beziehungsweise ich weiß es schon, weil ich dieses Spiel besessen habe auf der PlayStation 2. Ach, krass. Aber ich kannte den Dude nicht, ich kannte auch alle anderen Snowboarder in dem Roster nicht, außer Sean White, der heutzutage richtig erfolgreich ist und mittlerweile auch sein eigenes Spiel hat. Der war damals aber auch im Spiel mit 14 als Figur. Ja, so, und auf dem Soundtrack, also das ist wirklich krass, auf dem Soundtrack zu Pro Snowboarding war halt neben Dead Cells, den hast du immer gehört beim Spielen und hast aber nie gewusst, okay, welche Band ist das, weil du da nie drauf geachtet hast. Also zumindest war es bei mir so. War auch zum Beispiel Static X mit da drauf, mit Skinny Man zum Beispiel. Also, das war halt so, wir haben die Formel Tony Hawk, das müssen wir jetzt auf alle anderen Sportarten ausweiten. Also, bring mir mal bitte gerade die aktuellsten New Metal und Punk Songs. Ach ja, und wer ist gerade der King in seinem Bereich? Den machen wir auch noch dann zur Hauptfigur. Also, sehr lustig. Ich kann auch jedem empfehlen, guckt euch mal, den gibt's, glaube ich, auch noch auf YouTube, das Intro von dem Spiel an. Weil das einfach, keine Ahnung, das schreit so sehr 2000. Es ist unglaublich, der Typ steigt einfach irgendwo in den amerikanischen Bergen in seinen komischen Cabrio Hot Rod mit Flammenbedruckung drauf, ja, und fährt einfach dann zur Piste hoch und das bei übelstem Rock- und Metal-Geballer und guckt so ganz cool, während er diese 3D-Person, wie sie da gerade diesen Hügel hochfährt. Es ist einfach, es schreit einfach so sehr 2000er. Ihr sollt euch unbedingt dieses Video angucken. Also Sean Palmers Pro Snowboarding. Einfach nur ein Tipp.
Hast du das neue, also Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 ist jetzt raus. Hast du dir das geholt oder hast du das schon gespielt?
Nee, tatsächlich noch nicht. Irgendwie im Moment keine Lust drauf, auch wenn mich jetzt mein Umfeld wieder hassen wird. Aber ich habe sehr viele Freunde, die es hören und das ist natürlich, als das rauskam, war natürlich auch die Musik wieder sofort aktuell. Haben wir auch schon drüber gesprochen bei unserer Folge.
Wann kam das raus? Jetzt vor einer Woche, glaube ich, oder so. Also am heutigen Aufnahmetag.
Vor einer Woche ungefähr. Am Freitag letzte Woche, glaube ich, war das genau.
Ja, ich hab's auch noch nicht, obwohl ich es eigentlich direkt kaufen wollte. Aber da ich ja jetzt in wenigen Tagen in den Urlaub fahre für 2 Wochen, macht das irgendwie keinen Sinn.
Und ja, okay.
Fuck, danach kommt auch direkt das neue FIFA raus. Das wird ein bisschen
ja, blöd.
Da muss ich meine freie Zeit wieder ein bisschen einteilen.
Besser einteilen.
Einteilen tun. Wir reden ja über das Jahr 2000,
ja,
ne? Möchtest du denn wissen, welche Alben in den USA in den Album-Jahrescharts in den Top 10 waren?
Ja.
Geil. Auf Platz 10 DMX. Ich lese jetzt nur die Interpreten vor. Platz 9 Backstreet Boys.
Ach Gott.
Platz 8 Christina Aguilera.
War das Dirt Day von...
nee, das war das Self-Title von Christina Aguilera. Da war da wahrscheinlich doch Genie in a Bottle und so drauf, oder
nicht? Oh, ja, stimmt. Jetzt klingelt es wieder bei mir.
Oh, und Come On Over war doch auch von ihr. Come on over, baby.
Boah, wenn der Tilo jetzt hier wäre, der würde das so feiern. Grüße an den lieben Tilo. Wir sind bei dir, Junge. Wir denken an dich.
Wir denken an dich. Ja, aber Tilo kommt ja auch wieder.
Der kommt also ja wieder, Sorge. Um Gottes Willen.
Das klang jetzt schon wieder,
nein,
das klang schon wieder
um so Gottes Willen nicht.
Man könnte, vielleicht an unsere Hörer auch kurz, der hat halt gerade irgendwie ist in Prüfungsstress und so und hat halt gesagt, Jungs, gib mir mal ein bisschen Zeit, ich muss mich halt vorbereiten. Deswegen machen wir den Kram jetzt halt heute auch zu zweit. Aber der Tilo kommt halt
der auch kommt wieder. Der kommt wieder. Und bis dahin, lasst mal viel Liebe für ihn da, in irgendeiner Form.
Viel Liebe.
Ganz viel Liebe.
Celine Dion, dann haben wir auf Platz 6 Creed. Platz,
sorry, ich muss gerade lachen.
Geil, guck mal, jetzt hab das hier ausgedruckt vor mir und es fehlt Platz 5. Ich weiß nicht, wo Platz 5 ist, aber Platz 4 ist auf jeden Fall Britney Spears mit Oops, I Did It Again, was ja dann auch 20 Jahre hat.
Ach Gott, aber darüber will ich nicht in einem Podcast sprechen, Mike. Also von mir aus können wir das gerne probieren, du wirst aber jetzt nicht viel Zustimmung von mir bekommen, wenn du das machst.
Nee, lassen wir
das. Ja, okay.
Okay. Platz 3, Marshall Mathers LP von Eminem.
Cool.
Dann Santana und auf Platz 1 NSYNC.
Moment, also NSYNC will ich jetzt gerade einfach mal ausblenden. Aber Santana, weißt du, zufällig, ist das dieser komische Smooth-Song von dem?
Das ist das Album Supernatural und in dem... Zu dem Zeitraum erschienen müsste Smooth mit, ist das Rob
Thomas? Ja, Rob Thomas auf Matchbox 20.
Genau. Und es gab ja auch Maria.
Auch Maria auch noch.
Boah. Aber auch ein geiler Song. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das das Jahr war, aber ich glaube, das war so 2000, 2001 rum, als das rausgekommen ist.
Es gibt ja dieses Meme darüber, über diesen Song Smooth mit Rob Thomas auf Matchbox 20 oder wie die heißen.
Echt?
Ja, es gibt,
weiß ich nicht.
Es gibt tatsächlich so ein Meme, das, ich bin hier wieder der Meme-Provider, Meme-Experte, dass du einfach quasi irgendwo auf einen Social-Media-Post gehst, was total wichtig oder was anscheinend wichtig für jemanden ist, wenn es jetzt nicht gerade super ernst ist und du da drunter schreibst, das ist alles ganz cool, ne? Aber hast du ja schon mal den 2000er Grammy-nominierten Song Smooth von Santana featuring Rob Thomas von Matchbox 20 da drunter schreiben? Das ist halt literally eine ganze Seite, also es ist ein ganzes Meme darüber. Googelt's mal, werdet auf jeden Fall was zu finden.
Geil. Ich habe auch noch die deutschen Charts. Komm, da springen wir mal schnell durch. Eminem auf 10. kennst du noch A-Man mit Du bist mein Stern?
Ist aber nicht DJ Ötzi, oder?
Nee, der Typ heißt A-Man oder I-Man oder A-Man.
Oh, ich glaube, mein Vater hat das gefeiert. Ich erinnere mich an irgendwas.
Du bist mein Stern.
Oh ja, das hat mein Vater gefeiert.
Mhm. Du bist für mich der
Sonne. Lief immer im Familienauto. Ich habe gerade Flashbacks. Lass uns weitermachen, bitte.
Platz 8, Helmut Lotti. Platz 7, Him mit Razorblade Romance.
Oh.
Platz 6, The Course. 5, Britney Spears. Auf 4, Enrique Iglesias mit dem großartigen Album Enrique.
Weißt du, auch nur in Deutschland kann Enrique Iglesias so eine gute Chartplatzierung machen.
Ja, und witzigerweise auf Platz 3 Buena Vista Social Club.
Was?
Ja. Ich verstehe, also geil, voll, also wirklich geil.
Ja,
der klar. Film dazu ist auch geil, aber du hast auf 4 Enrique Iglesias, auf 3 Buena Vista Social Club, dann die Chili Peppers mit Californication.
Boah, fett.
Mega gut.
Fett.
Und auf Platz 1 ist dann auch Santana. Also was war denn da damals los?
Hä? Diese Zusammenstellung finde ich also super weird. Aber ich, wie gesagt, es ist auch nur Deutschland, wo Enrique Iglesias so ein gutes Album abliefert. Was haben wir Deutschen denn mit verkackt nochmal spanischer Musik? Ich verstehe es einfach nicht. Ich will das auch nicht verstehen. Wirklich, Enrique Iglesias, der hat auch nur, glaube ich, Geld, weil er in Deutschland immer so gut platziert wird. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist doch der Grund, warum wir Marquez hatten. Das will niemand zugeben, aber Enrique Iglesias ist der Grund, warum Marquez existiert. Und ich möchte hier festhalten, ja, Enrique Iglesias war zumindest noch Südamerikaner oder Spanier, ja. Aber Marquez sind einfach nur Deutsche, die auf Spanisch singen. Warum haben wir da so ein Fable für? Also wenn der einzige Grund dafür ist, dass es uns das an Malle erinnert, ja, finde ich das schon ziemlich schwach, dass sowas dann in die Charts kommt. Aber ich fange jetzt hier wieder an, ein Fass aufzumachen, was eigentlich nicht zur Folge gehört. Mach weiter.
Ich hab mal auf einer Hochzeit aufgelegt und irgendwann stand die betrunkene Mutter der Braut vor mir und hat mich angeschrien, ich solle gefälligst mal etwas Spanisches spielen. Ja, so viel dazu. Jetzt haben wir gleich anderthalb Stunden. Ich hab eigentlich noch so zwei Sachen, die ich kurz ansprechen
will. Die machen wir
vielleicht
einfach.
Vielleicht powern wir die schnell durch.
Nee, nicht powern, vernünftig.
Powern, okay, vernünftig. Die Infest von Papa Roach, die habe ich mir, wie gesagt, ja auch Schallplatte jetzt bestellt. Und die Hybrid Theory hatte ich jetzt schon ein paar Wochen stehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur an meiner Platte liegt und dass die jetzt einfach so speziell ist oder ob der Grafiker das einfach völlig verkackt hat oder ich die CD-Variante so, nicht so gut vor Augen habe. Aber das Papa Roach-Logo ist voll verpixelt.
Das ist total scheiße. Willst du mir zurückschicken? Hallo Amazon, ich hab hier so ein Album gefunden. Willst du es auch in hochauflösend? Können wir wieder haben.
Ohne Witz, das ganze Artwork ist voll verpixelt. Das geht doch nicht. Wie kann man denn sowas rausbringen?
Geh doch mal auf die grafische Ebene, Mike. Damals gab es nur CDs. Also haben die gesagt, ja, was ist denn so ein Mindestmaß, was wir an Auflösung erfüllen müssen? Ja, nimmst du halt 120:120, wird schon reichen, so, ja, keine Ahnung. So, und das dann irgendwie 20 Jahre später einer auf die Idee kommt, boah, wir brauchen unbedingt eine Vinylversion von dem ganzen Ding. Was machen wir mit dem Albumcover? Wir haben nur noch die Datei, die runterkomprimiert worden ist, ja, blöd. Ja,
wer hat die Originaldatei noch auf dem Rechner? So. Auf dem Windows 98 Rechner.
Ruf uns bitte an, wir hätten sie, dann drucken wir uns das selber aus und pappen uns halt oben drauf oder so, keine Ahnung. Muss halt mal aus der Sicht damals sehen. Ja, keine Ahnung. Mike, woher soll ich denn wissen, warum die es so verpixelt haben? Meine Fresse.
Ey, ich fand das sehr enttäuschend.
Echt?
So schön. Übrigens auch, ich habe in meinem Wohnzimmer auch ein paar Schallplatten an der Wand hängen, die ich in regelmäßigen Abständen auch austausche. Ich glaube leider, dass ich dieses Schabencover nicht in meinem Wohnzimmer aufhängen darf.
Darf? Okay.
Darf.
Ja, hängst du halbe Theory auf. Ich glaube, deine Freundin ist da sogar eher drauf gemünzt, dass du das aufhängst.
Ja, die ist auf jeden Fall eher Fan davon.
Okay.
Genau, was mir nämlich auch noch eingefallen ist, das wollte ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch erwähnt haben. Gerade bei Infest ist es ja auch so, dass es einen sogenannten Hidden Track gibt. Das ist der Song Tightrope, den Papa Roach auch dieses Jahr nochmal neu recorded haben und auch rausgebracht haben. Mhm. Das ist halt so ein Reggae-Track, der aber auch vorher, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, das ist die Let Them Know EP oder so. Auf jeden Fall gab es den Song schon mal, allerdings in einer New-Metal-Variante, wo mir diese Hidden-Track-Version auch immer noch am allerbesten gefällt, auch besser als das, was sie jetzt neu aufgelegt haben. Ich finde aber auch diesen Hidden-Track-Charme sehr, sehr erwähnenswert. Denn wenn du dir jetzt diese Schallplatte zum Beispiel mal anschaust, da ist ja jede Sekunde kostbar, weil die ist, naja, irgendwann ist halt die Seite zu Ende und dann musst du die umdrehen und dann hast du halt den anderen Platz so und dann packst halt die Songs darauf und dann ist halt irgendwann Ende. Bei CDs hattest du natürlich ein bisschen mehr Speicherplatz. Mhm. Und ich erinnere mich dann viele Alben, die dann sehr viel Quatsch gemacht haben, indem sie den letzten Song einfach mal so 12 Minuten lang gemacht haben, nur weil einfach nach 8 Minuten Stille noch so 2 Minuten Hidden Track oder Outro oder wie bei Limp Bizkit bei Chocolate Starfish, Adam Sandler, der einfach 2 Minuten lang oder so lacht. So, warum? Was soll das?
Ja, das ist halt der Charme der analogen Medien, ne, Mike? Geil, Adam Sandler einfach mal lachend hinten rein. Oh, das ist, ja.
Kennst du The Gift of Game von Crazy Town? Also das wirklich, das da Album zu dem, also zu Butterfly oder wo Butterfly halt drauf
Alter,
ist?
Alter, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Crazy Town, also selbst Butterfly geht mir schon auf den Sack. Meinst du, da höre ich noch mehr?
Ja, zu Recht. Ja. Zu Recht. An dieser Stelle breche ich eine Lanze für alle, also fast alle Songs auf The Gift of Game von Crazy Town, vielleicht bis auf Butterfly und dem einen oder anderen leicht sexistisch seltsamen Song. Jetzt rückblickend betrachtet war das vielleicht nicht so cool, wie ich das damals empfunden habe, muss ich zugeben. Aber ansonsten sind die Songs eigentlich ziemlich geil. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die haben insgesamt, ich glaube, 32 Tracks anscheinend. Das Ding ist halt nur, dass nach, ich glaube, Lied 15 gibt's halt dann dementsprechend 17 oder 16 mal 5 Sekunden lang Stille. Dann kommt der nächste Song, 5 Sekunden, dann wieder 5 Sekunden. Und der letzte Song ist dann wiederum, glaube ich, ich glaube, da erzählt auch irgendjemand einfach was, so 7 Minuten lang oder so. Alter. Aber das ist Schwachsinn.
Das Ding ist, das könntest du halt, also jetzt schwelgen wir wieder in alter Mann, Nostalgie im Endeffekt, das könntest du heutzutage halt nicht mehr. Also nicht nur an dem Medium digitaler, also MP3 oder was auch immer du dann nimmst oder CD, kannst du das schon nicht mehr machen. Auch die Information, dass es so einen Hidden Track gibt, würde halt so schnell rausgehen. Da brauchst du gar keine Mühe mehr machen im Endeffekt, ne?
Ja, und vor allen Dingen ist es auf der einen Seite komplett nicht lukrativ, so lange Songs zu machen. Also du würdest mindestens einen extra Track dafür halt machen. So wie du jetzt halt natürlich auch bei diesen ganzen Special-Versionen und so, die du jetzt bei Spotify auch findest, das sind ja dann am Ende auch die ganzen Versionen der Alben, die es auch auf verschiedenen Kontinenten gab. Es gab ja auch immer irgendwie die Japanese Version und Schieß mich tot. Ne, auf dem ganzen Globus verteilt gab es irgendwie immer eine andere Variante eines Albums. Das findest du heute ja auch alles gebündelt auf Spotify in der Regel. Und sowohl, dass du halt natürlich für beide Songs abkassieren willst.
Ja, klar.
Als auch solche Spökskes mit 5 Sekunden Nichts-Songs geht technisch gar nicht, weil du bei Spotify eine gewisse Mindestlänge brauchst. Und deswegen hatten nämlich Kampfsport, die ja dieses Jahr auch ein Konzeptalbum rausgebracht haben, was 10 Songs in unter 10 Minuten waren, die mussten, glaube ich, wie war das? Genau, für eine einzelne Single, die du da veröffentlichst, also die haben halt pre-veröffentlicht, die eine Single, die war halt nicht lang genug. Das heißt, die mussten noch am Anfang irgendwie Geräusche einspielen, damit der Song, glaube ich, eine halbe Minute oder so lang ist.
Schade eigentlich. Also bei Kampfsport tut es mir tatsächlich richtig leid, weil die haben sich ja was bei gedacht bei diesen kurzen Songs. Und Alter, ich meine, nicht nur Kampfsport, wenn ich mir zurückdenke an Napalm Death, die einfach einen 2-Sekunden-Song oder 1-Sekunden-Song haben, ist doch scheiße.
Eigentlich. Ja, aber ich glaube, das ist einfach nur, wenn du eine einzelne Single rausbringst, wenn du jetzt ein ganzes Album veröffentlichst, dann ist es wiederum in Ordnung. Gut, das widerlegt natürlich wieder alles, was ich vorher erzählt habe, dass das keinen Sinn macht. Aber letztendlich würdest du das heutzutage natürlich nicht mehr finden. Das gab es halt zu der CD-Zeit.
Wobei ich an der Stelle, und das ist tatsächlich sehr passend auch im Thema von Hybrid Theory, die Band Issues hatte damals auf ihrer, die hatten, glaube ich, das ist ja eine Zusammenwürfelung aus Ex-Mitgliedern von Woe Is Me, so. Und ja. Die hatten damals ihre erste EP, Diamond Eyes, glaube ich, hieß die oder so, oder Diamond. Da gab es tatsächlich einen Hidden Track drauf. Und zwar, das war ja auch schon längst im Zeitalter von MP3 und etc., haben die es aber geschickt angestellt, haben den halt mit in einen anderen Track eingebunden, im Endeffekt. Klar kannst du dann sehen, okay, warum ist der Track jetzt irgendwie 10 Minuten lang? Aber in dem Song Her Monologue, meine ich, wäre das gewesen. Oder zumindest King of Amarillo, ich weiß es nicht, auf jeden Fall einer der Songs, der ist extra lang irgendwie und dann ist der Song zu Ende, läuft aus, hat dann irgendwie eine Minute, 2 Minuten Stille und dann im Nachhinein kommt nochmal ein neuer Song, der so ein bisschen, also der war auch vom Stil her ein bisschen anders, das ist mehr so ein R&B-Song, der halt dann von dem Sänger gesungen worden ist mit einem Feature, aber das war so deren Art als Hidden Track im Endeffekt, also der steht auch nicht so auf der Trackliste drauf, der ist quasi mit in den einen Song eingewoben. Das ist auch so.
Okay.
Das nur so als lustige Side-Fact, wo man halt heutzutage vielleicht noch einen Hidden Track finden könnte. Die haben es irgendwie ganz geschickt, denke ich, für die heutige Zeit noch gelöst, im Endeffekt.
Ja, so kannst du es natürlich auch machen.
Ja.
Bevor wir jetzt vielleicht doch langsam zum Ende kommen, weil ich glaube, wir haben jetzt den Rekord auf jeden Fall aufgestellt.
Geil.
Nicht, dass wir das angestrebt hatten.
Und das nur mit zwei Leuten, ey. Mit zwei Leuten.
Ich habe echt befürchtet, dass wir relativ fix durch sind.
Ja.
Also irgendwie.
Ich bin froh, dass wir so nicht fix durchgegangen sind, dass wir wirklich jetzt schon so drüber sprechen konnten, so viel. Aber ja, Mike, du wolltest auf was hinaus, bevor ich jetzt wieder.
Ja, also Spotify-Playlist, wie machen wir das heute? Hauen wir einfach mal was drauf?
Beide Alben und das war's.
Das war's. Sehr abwechslungsreich.
Nein, also ich würde, da ich ja immer so ein bisschen kuriere bei unserer Spotify-Playlist, ich finde, wir sollten schon so aktuelle, zwei aktuelle Songs von uns nehmen. Finde ich, ist schon okay.
Okay.
Und wir packen aber auf jeden Fall so die von uns auch so ein bisschen die Hits der Alben rüber. Also du hast eben Binge erwähnt, der vielleicht nicht jetzt so in den ersten Leuten bei Papa Roach sofort auffällt oder bekannt ist, weil das Album vielleicht noch nie wirklich durchgehört haben. Der kommt auf jeden Fall mit rein.
Ja.
Ich will auf jeden Fall, dass wir Broken Home dazu nehmen, weil das auch für mich so ein sehr, also sehr guter Track ist, den ich mir, wo ich auch ein bisschen Verbindung mit habe. Bei Linkin Park genauso, da werden bestimmt ein paar coole Songs, die jetzt nicht so krass bekannt sind, also jetzt nicht diesen Indie-End-Charakter haben, sag ich jetzt einfach mal, werden wir reintun. Dann auch den neuen, finde ich, von der Anniversary-Edition. Vielleicht kann man da was finden auf Spotify, müssen wir mal gucken.
Ja. Hast du denn, sag doch mal zwei Sachen, die du jetzt gerade mal reinschmeißen würdest.
Jetzt von den beiden Alben, meinst du? Oder generell?
Nee, aktuelle Sachen.
Also, aktuelle Sachen. Ja, also ich nehme, weil das jetzt gerade ganz gut passt, Issues, glaube ich, als einen Song, neueren Song rein. Von Issues nehme ich den Song Stingray Affliction, weil Issues hatten damals auch oder hatten lange Zeit auch einen DJ dabei, der mich von seinem Stil und der ganzen Aufmachung sehr an Mr. Hahn so ein bisschen erinnert hat. Also nicht sein Aussehen, sondern das, was er gemixt hat im Endeffekt. Und Issues war immer so eine Band, die auch dieses Scratching mit drin hatte in der Musik, gerade auf dem Album, auf dem Self-Titled-Album, wovon dieser Song ist. Mhm. Deswegen finde ich, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie vielleicht auch so eine Band wie Linkin Park auch nachwirkend noch Einfluss hatte auf jüngere Bands. Und weil ich eben da schon mal drüber gesprochen hatte, über die so ein bisschen, über den Stil und das auch, dass Linkin Park so ein bisschen mehr in diese asiatische, aber auch technologische Richtung gegangen sind. Also wir erinnern uns an dieses Fantastische, was du eben meintest, bei In The End und sowas. Und auch das Albumcover von Reanimation, deren ersten Remix-Album, was diesen Gundam gezeigt hat, diesen japanischen Roboter oder Mac, nehme ich die Band noch dazu, Akudama mit dem Song, die Band Alpha Wolf mit dem Song Akudama, weil die das, diese Ästhetik genau auch in ihren Videos und ihren ganzen Auftritten halt wieder widerspiegelt. Also es ist auch irgendwie diese Linkin Park Aufmachung, aber halt nicht nur in der Musik her, sondern einfach vom Bild her, vom Visuellen, was ich halt sehr cool finde tatsächlich. Und du?
Geil. Ich nehme von POD This Time.
Okay.
Mega geiler Song. Und von der Band Dry Kill Logic. Paper Tigers heißt der doch, glaube ich.
Dry Kill Logic, boah. Auch
ja.
Ein Geheimtipp.
Ha, Paper Tiger. Mein Gott, musste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ich war mir für einen kurzen Moment nicht sicher. Ja, ich möchte diese Folge mit einem Zitat von einem User schließen. Das ist nicht meine Meinung, aber ich fand das schon krass, dass er das so gesagt hat. Der liebe Marco hat geschrieben, im Nachhinein würde ich Papa Roach sagen, ist für mich nachhaltiger, Hybrid Theory ist mir dann doch zu kindisch. Lach, Smiley.
Ich kann,
okay, Marco.
Kann dem noch was hinzufügen. Ich glaube, das war fast schon unser Schlusswort für heute.
Sorry.
Nein.
Nein. Genau. Leute, bitte kommentiert einfach, wie fandet ihr die oder wie steht ihr zu den beiden Platten? Gerne hätte ich auch noch ein paar Vorschläge für diese ominösen Hidden Track Alben. Also wenn ihr da noch irgendwelche Sachen habt, die ich jetzt nicht genannt habe, die ich auf jeden Fall mal auschecken sollte. Ich gehe auch gerne in den CD-Laden und hol mir die CDs dafür. Ich finde sowas mega geil. Dann auch das nochmal uns mitteilen. Und man kann ja bei iTunes auch unseren Podcast bewerten.
Genau.
Wär doch voll geil, wenn ihr das gut findet, auch mit 5 Sternen bewertet, weil uns das freuen würde.
Genau, finden wir es richtig, richtig töfte, wenn wir das machen würdet.
Und bei der nächsten Folge machen wir es vielleicht nicht mehr so lange. Außer ihr findet das super, dann machen wir das natürlich gerne.
Ah komm, bei solchen Alben kann man das schon mal machen. Also ich finde.
Ich habe voll das schlechte Gewissen, dass wir jetzt echt die Leute so lange an in den Bann ziehen mussten.
Ganz ehrlich, Leute, wenn euch das nicht gefallen hat, dass wir so lange gequatscht haben, wir beide, dann schreibt uns das.
Und trotzdem zugehört habt.
Genau. Schreibt uns das trotzdem. Sagt, ey, das war voll kacke, aber dann können wir damit arbeiten und das finden wir auch ganz toll, wenn wir auch solches Feedback bekommen. Deswegen schreibt uns einfach auf unseren persönlichen Profilen, schreibt uns über morecore.de, checkt das einfach mal aus und sagt uns, was ihr davon gehalten habt. Finde ich absolut valide.
Jedem genau.
Das Seine vom,
von der Meinung so. Her. In dem Sinne, ich grüße meinen Zukunfts-Mike, grüßt euch aus dem Urlaub. Ich grüße euch jetzt erstmal wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Ich auch.
Tschüssi.
Auf Wiedersehen. Ciao.